Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 20. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics.
Auch die diesmal, große Halloween-Ausgabe.
Große Halloween-Ausgabe. Mit dabei, wie immer, drängt sich ins Bild oder in den Ton, wie auch immer. Hallo Helge.
Hallihallo, ja, voll reingequatscht. Was wolltest du eigentlich sagen?
Ich weiß es nicht mehr, aber es ist wahrscheinlich auch egal. Also nee, ich wollte gerade sagen, Halloween-Ausgabe, weil du das gerade gesagt hast. So viel Halloween-mäßig haben wir gar nicht. Ich hatte nämlich noch, wir hatten so quasi, naja, kurzfristig davor nicht, aber wir hatten alle ein bisschen was zu tun. Und dann hatte ich noch ein paar Sachen bestellt, mal so ganz klassisch für meinen Sohn, ein paar Donald Duck-Hefte, das ist alles zum Thema Halloween und Geister. Hab's bisher aber nur geschafft, wirklich eins wirklich zu lesen und wollten dann so ein bisschen thematisch, aber wie gesagt, weiß gar nicht, so viel Horror ist bei dir auch nicht dabei.
Nicht wirklich. Also ich hatte auch geguckt, ob ich irgendwas Halloween-mäßiges finde. Da war aber auch nur so ein lustiges Taschenbuch und da war die Story, das hieß irgendwie, ja, also eigentlich war es so eine Art Twilight-Ding in Entenhausen und das war dann, hatte mich doch nicht so sehr interessiert, sage ich mal.
Ah, wir kommen da noch dazu, weil ich hatte ja das nur das eine vorgelesen. Ich bin da auch zwiegespalten. Das Interessante ist halt, dass auch die Cover alles später. So, wir haben ein paar Comics rausgezucht, eine ganze Menge, auch ein paar Alben hast du natürlich wieder. Und ja, du warst auf einer Comicmesse.
Richtig, das war die MMC, die Mega Manga Convention. Und da war diesmal auch so ein Comic-Teil dabei. Leider war der nicht so gut besucht. Also ich habe auch im Manga-Bereich gesessen. Wahrscheinlich auch, weil einfach da von vornherein klar war, dass eine Menge Leute kommen. Also ich glaube, auf der Messe waren ja auf jeden Fall locker über 10.000, vielleicht sogar 15.000, was auch immer, über die 3 Tage verteilt. Also es war wirklich, ist schon ein ziemlich großes Ding in Berlin. Und die wollten es jetzt halt einfach noch ein bisschen größer machen, indem sie sogar umsonst noch so in so ein paar Gebäude weiter entfernt einen Comic-Bereich machen, wo man ja nicht mal was bezahlen musste. Und da war sogar also richtig krass bekannte Gäste eigentlich. Da war einer der Zeichner von Why the Last Man. Also die haben cool. Ja auch zwischendurch ab und zu mal so, also gab es ja auch 1, 2 verschiedene. Und einer davon war da. Dann war einer, der Batman Arkham Knight gezeichnet hat. Und dann halt zum Beispiel auch Ralf Hoenig. Und bei seiner Veranstaltung, also es ist ja wirklich eigentlich, glaube ich, der erfolgreichste oder auch bekannteste Comiczeichner aus Deutschland. Und ich glaube, bei seiner Veranstaltung waren wohl auch nur 10 Leute oder sowas.
Oh.
Und das ist schon echt traurig. Also ich weiß auch nicht, eigentlich haben die Leute haben eigentlich alles richtig gemacht. Vielleicht ist das Problem wirklich gewesen, dass man ja doch vielleicht über 10 Minuten erstmal zum Nebengebäude laufen musste. Und dadurch, dass es auch zum ersten Mal da war, viele das vielleicht nicht gefunden haben oder ja gedacht haben, ach, mache ich morgen oder mache ich später. Also jedenfalls, ich war da auch einmal zu einer Signierstunde, eine Stunde drüben und die Räume waren wirklich sehr leer und also ein paar Leute waren für mich da, aber die meisten wussten ja auch, okay, Helge ist auch im anderen Gebäude. Und da muss ich echt nochmal sagen, wow, war da was los, ey, das, ich glaube, so viele Andrang hatte ich noch nie. Ich habe ja diesmal selber ein bisschen was verkauft auch und Buch 1 und 2 waren dann völlig ausverkauft, dass ich cool. Schon irgendwie meine Belegexemplare sogar verkauft habe und mir die irgendwie selber nochmal besorgen muss. Jedenfalls, es war echt ein voller Erfolg, so gesehen. Schade, dass ich halt wieder keine Zeit gefunden habe. Also, wie ja die Hörer wahrscheinlich wissen, Why the Last Man, auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingscomics und von Daniel, glaube ich, auch. Und ich hätte echt gerne mir da auch selber mal was reinmalen lassen. Und gerade wenn so wenige da waren, hätte man wahrscheinlich sogar wirklich mal die Chance gehabt, da nicht so lange zu warten. Und
da wäre die Zeit eigentlich gewesen dazu, aber naja, wie es manchmal so ist.
Ja, umso mehr war halt bei uns los oder auch bei mir in dem Sinne. Hab dann auch wirklich den einen Tag völlig vergessen zu essen gestern irgendwie und die anderen Tage habe ich mir auch nur was mitbringen lassen oder so. Aber war cool, dafür macht man es ja. Für die Fans.
Für die sozusagen. Fans. Naja, vielleicht spricht sich's rum, vielleicht beim nächsten Jahr ist schon wieder mehr los. Ich weiß nicht, bist du direkt eingeladen? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Ja, genau.
Dann schaut man einfach mal.
Vielleicht nochmal ganz kurz einfach die Zuhörer, das interessiert mich eigentlich mal, wer eigentlich von euch Alice gelesen hat, könnt auch runterschreiben, wie es euch gefallen hat. Vielleicht könnt ihr 1, 2 mal schreiben, ob sie es überhaupt kennen, so. Weil ich finde es immer wieder faszinierend, man selber arbeitet ja die ganzen Jahre daran und es ist auch eigentlich ein einigermaßen Erfolg gewesen und irgendwie denkt man, jetzt müsste es doch jeder kennen. Aber am meisten hat ich halt wieder Buch 1 verkauft, also ganz viele kennen es halt noch nicht.
Na, ich glaube, es ist halt auch wirklich dann so ein Ding, wie es bei mir war. Also du siehst das zwar, oder hast es vielleicht schon mal gesehen und siehst nur das Cover und guckst nicht rein oder kriegst gar nicht so ein Gespür dafür und dann guckst du doch mal rein und merkst einfach, dass das eine viel schönere Geschichte ist, als man vielleicht so auf den ersten Blick vermuten mag. Also nicht, dass das handwerkstechnisch irgendwie doof umgesetzt worden ist oder sowas, aber man denkt vielleicht eher so, das ist nicht unbedingt Zielpublikum oder man ist nicht Zielpublikum und dann kommt das vielleicht dorthin irgendwie so in die Richtung.
Ja, ist auch, wie gesagt, man hat wirklich einen falschen Blick natürlich auch, weil normalerweise ist man ja auf Veranstaltung, wo die Leute das dann meistens auch, also sich anstellen, weil sie einen ja kennen. Und dann denkt man halt, okay, die Leute kennen das halt. Und ja, dann ist es halt meistens doch nicht so. Aber es ist natürlich auch sehr cool, wenn man zu so einer Veranstaltung geht und dann sozusagen neue Fans erreicht. Und ganz viele waren auch dabei, die dann gesagt haben, wow, sieht ja cool aus, ich nehme gleich alle vier. Und das wundert mich schon ein bisschen. Ich glaube, das würde ich selbst nicht machen, weil man kann es ja überall kaufen. Und warum alle vier nehmen, wenn man noch nicht mal weiß, ob der erste Teil einem gefällt?
Ja, aber man kauft es vom Künstler. Also ich glaube, das habe ich manchmal auch so die Mentalität. Also wenn ich jemanden dann vor mir sehen habe und der ist mir sympathisch irgendwie und ich sehe das und denke mal, das könnte schon was werden, dann verkauft man da eher wahrscheinlich dann das von dem Künstler entsprechend. Mach noch ein kleiner Hinweis, bevor Helge vielleicht zum ersten Comic kommt. Wenn die Soundqualität jetzt nicht so optimal ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sie hinten rauskommt, wenn ich sie bearbeitet habe, aber dann liegt das einfach daran, dass Helge diesmal noch quasi zwischen Tür und Angel aufnimmt, damit wir überhaupt noch rechtzeitig quasi vor dem 1.11. aufgenommen haben, übers Handy aufnimmt und da könnte es sein, dass es dann vielleicht das ein oder andere Mal, weil gerade bei mir zumindest so ein leichtes Brummen war, dieses typische Handy-Dingsbums-Einstrahlbrummen.
Nur damit, ach, weißt du was, ich mach mal Flugzeugmodus. Ach nee, dann...
Ist WLAN, glaube ich, auch weg. Lass mal nur so, wie es ist. Ich sag nur, also okay, da weiß jeder Bescheid, falls es diesmal nicht ganz so optimal ist. Helge, was ist denn dein erstes Buch diesmal oder Heft oder Comic?
Also tut mir nochmal leid wegen der Soundqualität, aber umso besser sind natürlich die Sachen, die ich diesmal vorstelle. Genau, da sind halt, wie gesagt, von Manga bis Album alles dabei. Ich fange jetzt einfach mal mit der neuesten Serie von Scotty Young an. Also ich habe ja schon öfter mal was von ihm vorgestellt. Ich glaube, letzte oder vorletzte Ausgabe war ja auch zum Beispiel das Oz, also dieses Alice im...
Wizard of Oz, genau.
Ja, das hatte ich... Alice of Oz, so ein Quatsch. Also dieses Wizard of Oz, das ist ja auch von ihm gezeichnet. Und hierbei handelt es sich jetzt um I Hate Fairyland, eine englische Ausgabe wieder, Nummer 1 von Image Comics. Und das ist das erste, wie nennt sich das immer noch? Also das, was ihm gehört, die Marke, die ihm gehört. Wie heißt das nochmal?
Also Creator-Owned.
Creator-Owned, genau. Das ist das erste, was Creator-Owned von Scotty Young rauskam. Also wo er sich wirklich so austoben konnte, ohne jetzt irgendwie Redakteure da so richtig zwischen zu haben und so. Und das ist anscheinend das, was er eigentlich machen will oder machen wollte. Ich kann ja mal kurz das Cover beschreiben. Also es ist quietschebunt und ein süßes Mädchen mit so einer riesen Streitaxt, wo ganz viel Blut dran klebt, ist darauf zu sehen, was auf so einem gespaltenen, lebendigen Pilzkopf sitzt oder steht, besser gesagt. Der natürlich auch so ein Gesicht hat und lauter eigentlich hier alle möglichen Pflanzen und Tiere haben hier so nette Gesichter, also sehr cartoonig überzogen wieder.
Aber wie hat so in Ansätzen ein bisschen was von schon Alice im Wunderland, oder?
Auf jeden Fall, ich glaube, deswegen hatte ich das jetzt gerade auch gesagt. Also, und genauso fängt die Geschichte nämlich auch an. Und zwar gibt es da dieses kleine Mädel, was so zu Hause in seinem pink-rosanen Kinderzimmer irgendwie Prinzessin spielt oder Fee spielt oder so, mit so einer Krone auf. Und sie wünscht sich halt so sehr, dass sie doch mal in so ein Land voller Wunder und Magie kommt und Lachen und Freude und so weiter. Und dann steht er hier einfach nur, ja, und manchmal erfüllen sich halt Wünsche und auf einmal bildet sich ein riesengroßer Strudel aus dem Teppich und sie wird halt hinabgezogen. Es ist ja also ein bisschen anders natürlich, aber so ein bisschen auch vielleicht wie Alice in Wonderland. Also sie wird runtergezogen, fällt dann erstmal, vielleicht hunderte von Metern, also sieht sie jedenfalls nach einem echt weiten Fall aus. Die erreicht sowas wie die Schallgeschwindigkeit, also man sieht schon irgendwie die Speedlines schon richtig übertrieben, die Augen quillen schon raus und irgendwie halt, es ist wie gesagt alles irgendwie total süß. Und dann kracht sie aber in diesen Fairyland sozusagen, also in diesem wundervollen Märchenland, kracht sie dann so auf Steinboden auf und lauter Fantasiekreaturen, die auch alle lieb aussehen, so eine Prinzessin und Zwerge und man sieht irgendwie so ein Schweinchen mit Zylinder und halt so eine schöne Stadt im Hintergrund und ein Schloss, was mit einem Regenbogen verbunden irgendwie auf Wolken schwebt und eine lachende Sonne, aber dieses Mädel kracht halt volle Kanne auf den Steinboden, schlägt sich da auch ein paar Zähne bei raus und man sieht auch schon so ein Knochen, wie er aus dem Arm rausragt, also es ist schon, ihr merkt es so, das ist auf jeden Fall schon so ein bisschen harter Tobak so, also so und hinter der Kulisse sozusagen, das der kindlichen, süßen Zeichnung ist dann aber irgendwie eine sehr satirische Geschichte. Genau, und sie kommt da halt an und merkt dann auch so, huch, das ist ja gar nicht unbedingt so, wie ich mir das vorgestellt habe und will dann eigentlich auch einfach wieder weg oder so. Und sie kriegt dann so eine kleine Fliege irgendwie an, als Begleiter mit, also die Prinzessin gibt ihr die mit irgendwie und dann probiert sie halt da, reist sie sozusagen durch dieses Zauberland. Das fängt schon sehr witzig an irgendwie. Da gibt es so eine Erzählerstimme, die immer im Hintergrund ist. Die ist dann mit so gelben Kästen hinterlegt und dann merkt man so auf den nächsten Seiten, okay, diese Erzählerstimme oder der Erzähler, das handelt sich um einen Mond, der da die ganze Zeit spricht und der kommentiert es sozusagen immer und da wird da auch wieder diese dritte oder vierte Wand oder wie man das immer sagt, wird da durchbrochen, indem sie dann auch manchmal sagt, so jetzt aber hier, hör jetzt auf hier zu quatschen, also sie ärgert sich dann auch und zeigt auch den Stinkefinger Richtung Mond und so, genau, und sagt dann auch, ey, noch, sag jetzt noch einmal was, rede jetzt noch einmal hier weiter, dann knalle ich dich ab und der Mond sagt dann, ey, du kleines Kind, du, also benimm dich mal, ich bin hier der große Erzähler und der Mond und überhaupt und so. Ja, aber natürlich macht die davor auch nicht halt. Und es ist eigentlich so eine Geschichte, die ja so ein bisschen halt auch wie Alice im Wunderland von irgendwie zauberhaften, märchenhaften Begegnungen von einer zur nächsten kommt. Und da passieren unterschiedlichste Sachen. Es ist halt natürlich ein bisschen anders, weil die Prinzessin, die halt am Anfang auch zu sehen war, oder Königin ist es, glaube ich, die merkt halt auch ganz schnell, okay, dieses kleine Mädel, das wollen wir hier eigentlich nicht haben und setzt dann auch schon irgendwelche Leute auf die an, dass sie getötet wird oder so. Sie drückt es halt nicht so aus, aber sie ist halt stinksauer und will dann auch, dass dieses Mädel verschwindet. So. Ja, und da beobachten wir
da jetzt hier. Da ist ja beides. Also der hat ja das sowohl gezeichnet als auch die Geschichte dahinter zugeschrieben. Und
genau.
Hatte ich das richtig verstanden oder stand das irgendwo in so einem Leserbrief, dass das im Prinzip so das ist, was der am Anfang machen wollte? Also dass das so sein eigenes Werk ist oder ist das jetzt auf was Neues von ihm, was er jetzt quasi als Independent, also eigenes Ding rausbringt über Image?
Sagen wir mal so, hinten ist noch so ein langer Brief oder so eine, ja, da verliert er noch mal ein paar Worte über seine Vergangenheit und so und dass er halt immer ja eigentlich nicht so der typische Marvel- und DC-Leser ist, sondern dass eigentlich seine Comic-Karriere mit Matt angefangen hat und eigentlich mit so witzigen Sachen und dass er eigentlich dann irgendwie über den Umweg, was heißt Umweg, also von Matt kam er dann irgendwann auf Image Comics und wollte dann halt immer, ja genau, und ist eigentlich auch eine witzige Geschichte, ja. Er hat ihn auch immer diese Marvel-Sachen interessiert, aber da stand dann halt immer Nummer, weiß ich nicht, 125 drauf, Nummer 65 und so. Das Problem, was ich ehrlich gesagt auch habe und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das viele neue Leser immer haben, weil, ja, was macht man, wenn man sich sozusagen, nachdem man irgendwie den Avengers-Film gesehen hat, irgendwie für die Comics interessiert, man läuft in den Laden und dann sieht man auf einmal, ach scheiße, ist ja Nummer 16, was mache ich denn jetzt? Nummer 1 kriegt man unter Umständen gar nicht mehr so leicht oder jedenfalls nicht am Kiosk und das ist halt eigentlich immer so dieses ewige Problem. Du kannst halt, es ist halt eine super schwere Hürde, eigentlich bei Comics immer einzusteigen. Und bei Image, das war anscheinend damals schon so, das war mir jetzt gar nicht so bekannt, da hat er gesagt, es war eins der ersten Comics, wo dann mal eine Nummer 1 stand. Und das kennen wir ja auch, also das ist ja jetzt auch gerade wieder eine Image Nummer 1, die ich hier vorstelle und ich könnte mir vorstellen, dass du auch wieder ein, zwei dabei hast. Und so ist er halt zu Image gekommen eigentlich und hat dann immer gedacht, wenn ich mal einen Comic mache, dann mache ich es bei Image. Und ja genau, da hat er mehrere Sachen dann vorgestellt. Er hat ja dann diesen Umweg, nenne ich es jetzt, über Marvel genommen mit den Zauberer von Oz. Aber eigentlich wollte er immer zu Image und auch was Eigenes machen und dort hat er dann wohl verschiedenste Konzepte vorgestellt und das war dann das, wofür er sich dann entschieden hat, es umzusetzen.
Ist wahrscheinlich auch ziemlich frei in dem, was er macht, weil wenn ich mir die nächsten Cover angucke, ich bin gerade auf Image Comics und ja. Sehe dann quasi Cover 2 und 3, also das zweite erinnert mich so ein bisschen an dieses I Kill Giants, wo sie einfach mit dieser Streitaxt da in die Massen Monster haut und in Heft 3 sieht man ihr Gesicht so ganz nah, also so ein Close-Up, so ein blaues Auge, zerbrochene Zähne, ging wohl irgendwas schief, also ich denke mal, das ist auch so ein, also für ihn so ein gute Laune Comics, sich da wahrscheinlich so ein bisschen auszutoben und der von dir angesprochene Erzählermond, den sieht man da auch so in so einer Sneak-Preview da, der wirkt so ein bisschen wie so der also aus diesen Geschichten, der Mann im Mond, wo man so einen großen Mond mit dem Gesicht sieht, also es hat schon was, also ich denke mal, vielleicht gucke ich da auch mal rein, irgendwie, ich meine, wieder so ein typisches, wenn man nur das kleine Mädchen sieht am Anfang, denkt man sich, ist vielleicht nicht so das Wahre, aber allein schon, dass da, wenn man das Cover von dir so anguckt, dass da doch so viel Mord und Totschlag im Hintergrund passiert, ist irgendwie faszinierend.
Ja,
ne?
Ja.
Der Titel sagt ja auch, ne? I hate Fairyland.
Genau, also Fairyland. Nachher wird auch so eine Armee zum Beispiel von Pilzen auf sie gejagt und sie isst dann die ganzen Pilze beziehungsweise die Pilzgehirne und kommt dann auch auf so eine Drogenvision. Also wie gesagt, es ist schon wirklich nichts für Kinder. Es versteckt sich eher so ein bisschen hinter diesen bunten Zeichnungen, was das eigentlich sozusagen da erzählt wird. Aber ich finde es wirklich richtig witzig so oder richtig cool. Und ich finde es auch ganz clever von ihm, dass er das halt so gemacht hat mit dem, ja, dass er einfach sozusagen sowas wie Alice im Wunderland als Brücke nimmt oder als, ja, um sich daran lang zu hangeln so ein bisschen, weil das sind schon alles sehr, sehr bekannte Elemente und es ist halt so typisch wie so eine, ja, halt so ein typisches, weiß ich nicht, sowas wie, wie heißen denn diese ganzen Filme da, Scary Movie oder sowas, wo man dann einfach so Elemente, die man kennt, halt einfach neu interpretiert werden und so. Und ich glaube, das ist auch ziemlich clever, wenn man jetzt vielleicht noch nicht so richtig geschrieben hat, kann man da, glaube ich, ganz gut, ja, sich langhangeln sozusagen.
Wahrscheinlich. Ja, du hast aber recht, weil du vorhin das mit diesen hohen Nummern erzählt hast, ich meine, natürlich sind innerhalb dieser, sag mal, wenn jetzt Avengers, keine Ahnung, hier Ausgabe 100 Kaufs, ist das natürlich immer auch in sich irgendwie so ein Run, wo man weiß, okay, man könnte theoretisch bei 99 einsteigen und würde da quasi alles bekommen, was man auch bei Heftausgabe 1 irgendwie bekommt, also so diese Informationen und würde sich zurechtfinden, aber als Außenstehender, da gut, dafür ist vielleicht auch dieses Fachpersonal des Comicladens immer ganz gut, zu sagen, pass auf, wo ist denn jetzt gerade die Möglichkeit einzusteigen, aber das macht halt Image insofern halt einfach, die haben halt wirklich viele, viele neue Serien am Laufen und also das ist auf alle Fälle eine, die in die Richtung geht.
Und auch welche, die halt meistens abgeschlossen sind dann, ne?
Das ja, ist ja,
halt
das auch ist Vorteil, ongoing, so richtig lang wäre mir jetzt keine wirklich bewusst gewesen. Ne?
Ich meine, mir wäre natürlich auch, ich fände es natürlich richtig schade, ach doch, Spawn zum Beispiel ist natürlich so eine, auch eine Endlos-Serie, aber also es wäre natürlich auch super schade, wenn man sich überlegt, okay, ab morgen gibt es keine neuen Spider-Man mehr, das wäre super schade, aber irgendwie sollten die es trotzdem cleverer machen. Also es gab ja zum Beispiel dieses The New 51 und diese ganzen Geschichten und so, wo man dann auch nochmal bei 1 gestartet hat, aber eigentlich, ich fände es ja am cleversten, wenn man einfach sagt, okay, das ist jetzt, weiß ich nicht, Spider-Man und dann so ähnlich wie dieses The Dark Knight oder so, ne? Das, was dann eigentlich so ein fettes Buch ist, so ähnlich sollte man es vielleicht auch präsentieren, finde ich. Also, dass man sagt einfach, das ist jetzt Spider-Man und man nennt es dann was auch immer World War 3 oder so und dann macht man da, weiß ich nicht, 20 Hefte und dann ist halt der nächste Run, dass man immer so, also sowas finde ich cool.
Mhm. Aber da kannst du es wieder nicht fortlaufend durchnummerieren und dann haben die es vielleicht irgendwie, oder man muss es doppelt nummerieren irgendwie. Ich denke mal, das ist genau das Dilemma, wovor die ganzen großen Verlage stehen und deswegen gibt es ja auch immer diese Reboots da und das ist die gefühlt, ja. So einen Ansatzpunkt haben, wo man dann wieder einsteigen kann. Also,
mich hat es jedenfalls, mich hat es jedenfalls auch immer ein bisschen abgeschreckt. Also ich hatte da auch immer ein Problem, irgendwie mit neuen Sachen anzufangen, was ich auch immer sehr schade finde.
Deswegen gibt es bei uns ja viel Neues. Und wie gesagt, mein neuestes Buch, weil du mich ja immer mal fragst, wie ich auf diese ganze Geschichte komme, liegt an derjenigen, die das Variant-Cover gezeichnet hat. Tula Lotte, der folge ich auf Instagram unter anderem. Und die hat einen wirklich sehr schönen Zeichenstil. Und wer sich jetzt fragt, Tula Lotte, woher könnte ich die kennen? Die hat dieses Blue Supreme Rose geschrieben mit Warren Ellis und also nicht geschrieben, sondern gezeichnet und hat einen sehr, sehr markanten Zeichenstil und sie hat eben für dieses Heft Babushka oder Codename Babushka, The Conclave of Death, das Variantencover gezeichnet.
Und
das
wieder eine Image Nummer 1.
Image Nummer 1 sah verdammt gut aus. Man sieht im Prinzip so ein Mädel mit weißen Haaren, blickt so von rechts nach links, hat so ein Kopftuch, also so ein Band, das die Haare so ein bisschen zurückhält und gleichzeitig so feminin, wie die gute Dame aussieht, hat man viele so Silhouetten von Handgranaten, irgendwelchen Waffen, dazu kenne ich mich zu wenig aus, also einfach diese so Blaupausen dieser Waffen, also quasi in dieser Haare und auf diesem Cover halt verteilt und natürlich auch der rote Stern und diese Image, das Image-Logo ist nochmal umrahmt von so einer Matroschka. Man merkt also, das geht cool, so ein bisschen in so einen russisch angehauchten Stil rein. Babushka ist ja auch das russische Wort für Oma oder Großmütterchen und was wiederum ihr in diesem Buch überhaupt nicht reinpasst. Also wie gesagt, sie ist jung, hübsch und attraktiv und das Einzige, was mich so ein bisschen gleich am Anfang gestört hatte, wenn man das Buch so ein bisschen aufblättert unmittelbar, nachdem man sich das wunderschöne, also Variant-Cover quasi Artwork angeschaut hat, sieht man da ein Cover-Artwork, also ein umgesetztes Zeichen-Artwork, was jetzt nicht schlecht ist, aber so irgendwie, so ein bisschen independent angehaucht irgendwie wirkt. Wobei die beiden, also die das nachher auch gezeichnet und geschrieben haben, Anthony Johnston hat das geschrieben, eigentlich auch kein Unbekannter ist, der hat unter anderem dieses Fuse ebenfalls bei Image erschienen, hat dann auch für ganz viele große Verlage, also der Name Anthony Johnston ist dem einen oder anderen sicherlich schon mal untergekommen, also der hat für Onipress Avatar, ich weiß gar nicht, für die ganz großen Marvel und so gemacht hat, aber der Name taucht zumindest immer mal auf und der Zeichner, dieser, ich hoffe mal, es ist ein Zeichner, Shari Shankahama, sagt mir nichts, aber der hatte bei diesen The Fuse ebenfalls bei Image auch mit gezeichnet. Also wie gesagt, im Prinzip keine Unbekannten, aber das Cover, also das reine Artwork danach zu diesem Buch hat mich so ein klein wenig rausgenommen. Dafür war die Geschichte dann wieder umso packender oder so umso eingängiger wieder, was ja dann auch nicht schlecht ist, wenn die Geschichte zu überzeugen vermag. Und hier ist es so, die Eröffnungsszene ist im Prinzip, man ist irgendwo in einem, wie damals so bei Rasputin, irgendwo in Russland, South America sind die auf irgendeiner Ranch, irgendwo ziemlich abgeschieden, in einem großen hölzernen wirkenden Haus, einer großen Festtafel und wir erfahren relativ schnell, das ist so die Creme de la Creme des Mobs, also die ganzen großen Gangsterbosse treffen sich zum ersten Mal irgendwo ein bisschen abseits, machen Urlaub, feiern und denken, sie sind da ganz sicher und da ist dann auch so eine Bedienung, wo man gleich weiß, die passt so vom Aussehen nicht her, die wirkt so ein bisschen asiatisch angehaucht, also hat so lange schwarze Haare, hat so ein Servierröckchen an, also die wirkt einfach irgendwie ein bisschen fehl am Platz und natürlich kommt es, wie es kommt, sie ist die Auftragskillerin, die den super Big Boss da umbringt, das auf ganz geschickte Weise es trotzdem herauskommt und dann ist man plötzlich mittendrin in so einem Spionage-Comic, so einer Spionage-Geschichte, also das tendenziell könnte das prima auch so ein Low-Budget-Film werden, also einem so viel Action, viel Spy, also so dieses Spionage und viele Kampfszenen und da kommt man halt dazu, dass man dann plötzlich merkt, okay, da gibt es noch einen im Hintergrund, wie es immer so ist, also einer, der so am Computer sitzt, der hat nur ein Bein oder hat einen Teil des Beines halt verloren und die beiden sind halt so ein eingespieltes Team. Und dann gibt es, wie in diesen Comics dann doch relativ häufig, auch bei Filmen halt so einen Schritt zurück, also 3 Wochen zuvor, und da ist eben dieser, der am Rechner saß und in dem Fall nicht die schwarzehaarige, weil das ist dann doch so eine Perücke bloß, sondern eine blonde, die gleiche Attentäterin vom Anfang ist, und man fühlt sich da so langsam ja hereingezogen in diese Geschichte, weil da ist plötzlich jemand, der diejenigen anspricht, also dieses Pärchen, und sagt, pass mal auf hier, wenn ihr nicht das macht, was ich will, wollt, dann könntet ihr ganz leicht abgeschoben werden. Und es stellt sich heraus, dass sie halt, weiß nicht, irgendeine, aus einer Oligarchenfamilie kommt und eigentlich aber auch dort irgendwie so ein Syndikat betreibt, also in Russland betrieben hat, aber jetzt in Amerika ist, und sie lässt sich jedenfalls dadurch erpressen, und der Auftrag ist im Prinzip, diesen Big Boss da, diesen Ganoven da umzubringen. Und das ist es eigentlich auch schon. Dann lässt ein dieses gesamte Setting ist halt so ein bisschen, also sie bringt ihn um, es stellt sich heraus, dass sie das ist, und alle rennen ihr plötzlich nach und sie ist dann auf der Flucht und sie kommt natürlich weg. Das ist kein Geheimnis, ansonsten wäre halt nach einer Ausgabe Schluss. Also sie schafft es auch, und das Einzige, was mich ein bisschen verwirrend am Ende dargelassen hat, man sieht sie wieder auf irgendeinem großen Kreuzfahrtschiff, und da sind gleichzeitig aber auch noch so, naja, also irgendwie sehen die aus wie Piraten in Schlauchbooten, was ein bisschen komisch wäre, also ein großes Kreuzfahrtschiff und so 3-4 Schlauchboote, weiß nicht, ob die das schaffen würden, aber die sich da irgendwie an ihr rächen wollen oder das kapern wollen, wie auch immer. Wie gesagt, hat nicht ganz das gehalten, was ich mir so gedacht hatte. Wie gesagt, es ist halt manchmal der Fluch, wenn man halt einfach von schönen Covern ausgeht. Dieses Cover ist halt toll. Die Geschichte ist nett. Also
die hat auch nur das Cover gezeichnet, ne? Hast du gesagt?
Genau, die hat leider nur das Cover gezeichnet. Das gesamte Artwork an sich ist halt, also dieses, ist von diesem Shari Shankarhama. Klingt irgendwie indisch, aber wie gesagt, ich habe da gar nicht nachgeguckt groß. Aber die Geschichte ist halt über, in Anführungszeichen, relativ normale Kost, geht es in meinen Augen nicht hinaus. Ich dachte dann so ein bisschen, dass das hat dieses Red Star, Red, was ich auch schon mal das vorgestellt hatte, cool, ja. Was ja auch toll war vom Artwork, dass das hier so ein bisschen so aufgesprungen ist, so auf dieser, ja, die Russen fliehen nach Amerika und wollen dort irgendwas machen, was ist ja so tendenziell so ein bisschen ähnlich. Mich hat es am Ende nicht ganz so überzeugt, sage ich mal so. Also da fehlt mir einfach noch ein bisschen, weder vom Artwork noch von der Geschichte, die jetzt in dem Fall nicht schlecht ist, aber die halt auch über normale, seichte Kost nicht hinausgeht. Wer aber so Spy-Drama mag, der ist mit diesem Buch ganz gut bedient. Wie gesagt, ist eine Image-Nummer Nummer 1. Part 1, also die Conclave of Death, hatte ich ja schon gesagt. Und das spricht dafür, dass es entweder relativ, sagen wir mal, umgrenzte Anzahl von Hefte geben wird, dass das eh auf eine bestimmte Anzahl hinausläuft. Das steht nicht da. Eines der späteren Comics, da steht direkt da, Part 1, also 1 von 4. Hier steht es halt nur so ganz normal da. Aber trotzdem, also man kann es, ist jetzt nicht so, dass man sagt, nee, man muss es überhaupt nicht lesen, es macht schon Spaß, aber man dürfte halt nicht so viel erwarten. Insofern ist es eher so ganz seichte Nebenbeikost mal.
Okay, also das, was ich als nächstes vorstelle, ist alles andere als Nebenbeikost. Und zwar geht es um Wet Moon. Das ist von Atsushi Kaneko. Nicht unbedingt jemand, den ich vorher kannte, aber es scheint schon ein ziemlich bekannter Typ eigentlich zu sein. Also vor allem ist er dadurch auch bekannt, dass er so ein bisschen nicht diese typischen Manga-Sachen macht, sondern auch sehr viel von Comic-Lesern gelesen wird. Und ja, auch seine Themen sind halt nicht so Mainstream-Manga-mäßig. Und zwar geht es darum, Wet Moon, also man könnte schon so ein bisschen vielleicht drauf kommen, und zwar spielt es Anfang der 60er Jahre, und also die USA waren noch nicht auf dem Mond, und es war ja zu der Zeit halt, dass die USA und Sowjetunion so ein bisschen wer ist zuerst da, und es war anscheinend auch, also so wird es hier jedenfalls gesagt, Japan hat es auch versucht oder hat auch ein Raumfahrtprogramm gehabt, und dann stirbt halt auf einmal einer der Ingenieure, und anscheinend wurde er von einer Frau umgebracht, und jetzt geht es halt um diesen Inspektor, um einen jungen Inspektor, der versucht, diese Frau zu bekommen und die ihm immer wieder entwischt. So, also das ist jetzt erstmal so ganz grob zur Story. Das Interessante ist aber daran, wie das Ganze erzählt ist, und zwar ist das so ein bisschen David Lynch-mäßig, Twin Peaks-mäßig, Film-Noir-mäßig, also sehr verworren und so. Wenn man genau hinguckt, der Charakter, der hatte irgendwann, also der Hauptcharakter, der Inspektor, hatte irgendwann einen Unfall und dadurch scheint irgendwas, also da ist ein Splitter in seinem Hirn geblieben und es scheint irgendwas so ein bisschen, ja, also er hat auf einmal Halluzinationen, kann sich nicht richtig erinnern. Das Ganze startet auch mit so einer Szene, wie er sich gerade sowas zu essen macht, irgendwie so ein Spiegelei auf so einen japanischen Reis mit, mit irgendwelchen, ja, also so eine typische japanische Speise, sage ich mal, und er macht sich die gerade fertig, will die sich auf den Tisch stellen und sieht, huch, da steht ja schon genau das. Also anscheinend hat er sich gerade schon mal das Essen gemacht und der hat halt immer so eine Gedächtnislücken und sehr clever ist, dass man halt immer auch in der Zeit hin und her springt und das erkennt, indem man ihn sich genau anguckt, hat er gerade die Narbe oder hat er nicht die Narbe? Also war es vor dem Unfall, war es nach dem Unfall? Das Ganze ist dann anscheinend ein Riesenkomplott, also ich will jetzt nicht zu viel verraten und zu viel erfährt man eigentlich in Band 1 auch noch nicht. Und zwar ist es halt so, dass er diese Frau immer mal wieder sieht und versucht zu bekommen, aber je mehr er in diese ganze Geschichte einsteigt, desto mehr fällt ihm auf, dass seine Kollegen irgendwie, die scheinen da was gegen zu haben, die haben da auch irgendwelche Geheimnisse. Dann springt die Zeit wieder in eine andere Stufe und man versteht wieder nicht, was ist jetzt los. Also jedenfalls wird er so ein bisschen in den Untergrund gelockt und sie probieren ihn mit sozusagen ins Boot zu ziehen, dass er mit irgendwie schuldig wird. Also ein Kollege von ihm nimmt ihn da mit in so ein, ja, in so ein Untergrundcafé oder so, wo man dann sieht, okay, der Bürgermeister hat auch was damit zu tun anscheinend oder der ist jedenfalls auch, also eigentlich sind alle hier auch im Untergrund noch tätig und machen irgendwelche Deals. Er kriegt mit, dass der Kollege von ihm irgendwie Geld bezahlt, damit er Informationen kommt oder beziehungsweise dann sagt, okay, hier wird eine Razzia stattfinden, gib mir die Information, ich gebe dir jene und so. Und da sind super seltsame Figuren, fast wie aus so einem Tarantino-Film vielleicht auch manchmal oder sowas. Und wie gesagt, das Interessante ist eigentlich diese Erzählweise und wie das alles ineinander verstrickt ist. Also ich bin jetzt nicht so der typische, so jemand, der so auf Krimi steht oder sowas wie, also weiß ich nicht, Tatort oder so, das finde ich immer alles zu langweilig oder wahrscheinlich im Fall von Tatort auch vielleicht ein bisschen zu deutsch jetzt. Das soll jetzt kein, das ist ja eigentlich nicht wirklich.
Nee, aber kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, das ist schon sehr speziell. Ja, mir gefällt es auch mal nicht.
Deutsche Polizeiarbeit oder so, sowas kann ich, also finde ich einfach irgendwie langweilig. Und hier ist es aber, im Grunde geht es ja auch um einen Mord und die arbeiten dazu halt, um den Mord zu entschlüsseln oder so. Aber es ist halt sehr fantasievoll und geheimnisvoll aufgebaut und mit diesen Hin- und Herspringen, mit den Halluzinationen und so weiter und diese ganzen Geheimnisse, die sich nach und nach auftun. Also es wird zum Beispiel auch wieder mit so Bildern gearbeitet. Ich glaube, es war einer der ersten Filme, die es überhaupt gab. Dieses, kennst du das mit dem Mann in dem Mond? Da gibt es, glaube ich, auch von Smashing Pumpkins, gab es da so ein Musikvideo, wo diese Rakete in den Mond reinfliegt. Kennst du das
also
zufällig?
Sagt mir jetzt, also wenn ich nicht sehe, also jetzt so aus Erinnerung heraus, sagt mir es eher weniger.
Okay, also jedenfalls wird auch immer so mit Bildern gespielt, die man vielleicht schon kennt oder so. Und allgemein scheint der Mond auch noch irgendwie so eine gewisse Anziehungskraft zu haben oder so. Also es wird auch immer wieder übergeblendet von was auch immer, irgendwas, was rund ist. Also sage ich mal eine Kaffeetasse oder so und dann wird daraus auf einmal der Mond oder so. Und der ist auch immer sehr präsent in den ganzen Bildern. Also eine wirklich tolle Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Ganz großes Kino, sage ich mal, auch für welche, die vielleicht Manga nicht so mögen, aber sich für so eine Art von Geschichte interessieren. Aber wie gesagt, also der Hinweis, dass es so ein bisschen wie David Lynch ist, das muss man natürlich auch sagen, weil das auch immer, das gefällt halt auch nicht jedem, weil es auch sehr kompliziert ist und man es lieber vielleicht in einem Stück lesen sollte. Was ich auch sehr schön daran finde, das ist eine relativ kurz abgeschlossene Serie. Ich gucke gerade mal nach, ob ich finde, wie viele Bände es sind. Ich glaube 4.
Was ich gerade nicht sehe, da kannst du ja mal kurz aufklären, weil irgendwie scheint entweder gerade oder irgendwie diese Blick-ins-Buch-Funktion bei Amazon nicht zu funktionieren. Da ist nämlich kein Artwork zu sehen, sondern nur die Inhalte der Sprechblase und die sind am Anfang nur Ausrufezeichen irgendwie, da ist nicht so viel zu sehen. Ist schwarz-weiß gehalten, ist typisch Manga, oder so in die Richtung.
Ja, leider hat erst 4 Seiten so ein bisschen farbig, da ist dann der Mantel von der Frau, die ja der Jagd, in Rot gehalten. Es wäre schön gewesen, wenn sie das ganze Buch über so gemacht hätten, finde ich. Er selber sagt von sich hinten in so einem Interview, dass er nicht so den typischen Manga-Zeichenstil hat. Für mich als, sage ich mal, Europäer oder jemand, der so von außen auf diese Szene sieht, okay, ich sehe schon Unterschiede vielleicht zu sowas wie Sailor Moon und so, aber man sieht sofort, dass es von Japaner oder Asiaten gezeichnet ist. Es gab übrigens auch einen Preis für diesen Buch und die anderen Bücher, die er gemacht hat, haben sogar, glaube ich, Eisner Awards oder irgendwas bekommen. Da kann man nochmal genauer nachgucken, aber in Angoulême, genau, hat er auch, glaube ich, einen Preis bekommen oder eine Erwähnung und so.
Parallel habe ich aber nachgeschaut. Es gibt 3 Bände, in 3 abgeschlossenen Bänden.
3, okay.
Wird das nachher fertig sein? Und der hat auch nochmal irgendein anderes gemacht, aber das gibt es nur auf Japanisch, dieses das nennt sich Soil, also S-O-I-L. Da gibt es irgendwie 1-11. Ich weiß nicht, ob das irgendwie angelehnt ist.
Also wie gesagt, wer sowas mag, so ich sag mal so eine Hitchcock-Geschichten, damit könnte man es vielleicht auch vergleichen, irgendwie David Lynch und in gewisser Hinsicht halt auch Tarantino oder so.
Obwohl das Cover ja schon doch eher europäisch aussieht. Also wenn ich jetzt nur das Cover gesehen hätte, ohne den Namen jetzt zu wissen, hätte ich schon eher so Richtung Crime Noir, europäisch angehauchter Zeichner gesehen.
Ja, es ist halt so eine gesunde Mischung, aber wenn du so reinblickst, es spielt halt auch einfach im asiatischen Raum und so und viele Sachen erinnern schon schon halt an diese japanischen Geschichten, weiß ich nicht, wenn Figuren weiter weg sind, dass die Augen dann so weggelassen werden und manche von diesen übertriebenen Gesichtsmimiken und so, das ist dann schon sehr japanisch, aber wirklich sehr cool auch.
Dann machen wir einfach mal wieder einen glatten Sprung zum nächsten Comic. Wir haben ja genug heute Tage. Wieder eine erste Ausgabe, diesmal aber von Boom Studios, ich hatte da irgendwo, glaube ich, eine Preview gesehen und hatte das Cover-Artwork auch gesehen. Das heißt Welcome Back, Teil 1 von 4. Das Artwork, beziehungsweise die Geschichte ist halt von Christopher Sebela, den der ein oder andere vielleicht kennt, wenn der hier dieses Escape from New York mit, wie hieß der gute Mann, da gab es auch so einen Film.
Warte, wie heißt er
nochmal? Ja, so ein ganz bekannter Schauspieler.
Kurt Russell, oder?
Kurt Russell, genau. Und da gibt es halt diese Comic-Verfilmung, die habe ich immer schon mal gesehen, wobei da hatte mir das Artwork also nicht so zugesagt, dass ich sage, jetzt muss ich das Comic da unbedingt dazu lesen und dann Hellraiser, also eine ganze Menge jedenfalls in dieser Richtung, auch dieses Dead Letters, was ich auch schon immer mal besprechen wollte, das ist insgesamt eine ganze Menge von ihm und er hat jetzt eben dieses Neue herausgebracht und mich sprechen ja immer so Serien an, die wo man von Anfang an weiß, okay, mit 4 Heften ist man da einmal durch, weil das wird halt eine Geschichte erzählt, da wird jetzt nicht irgendwie was in die Länge gezogen, nicht irgendwie breit getreten und auch das Artwork, also das Cover-Artwork ist sehr nett, man sieht im Prinzip eine Person und das Interessante ist, dieses Cover hat noch so konzentrische Kreise, das heißt also der Fokus ist dann so in einem Magenta-Ton und also Magenta, Weiß und Schwarz gehalten und wenn man genau hinguckt, das erkennt man aber eigentlich auch wiederum erst, wenn man das Buch gelesen hat, also wird es einem so richtig bewusst. Diejenige Figur ist die gleiche Person, aber in jedem Kreis hat sie im Prinzip eine andere Kleidung an und das ist dann auch so ein bisschen ein kleiner Spoiler für die Geschichte im Prinzip, denn es handelt sich um eine Person, die durch die Zeit also quasi immer diese Inkarnation, also immer wieder geboren wird. Und aber
cool.
Sich dessen,
okay, bitte? Jetzt sieht man das erst. Jetzt, wo du es sagst, merke ich das erst, dass die Kleidung, das ist ja cool.
Ja, ich sag ja, das fällt gar nicht so auf. Es wirkt schon wie so eine einheitliche Kleidung, aber wenn man das eben nicht weiß, dann kommt
man. Da sieht man auf einmal so Fransen wie vom Cowboy zum Beispiel oder sowas.
Und
oder
ist halt so,
Entschuldigung.
dass sie halt durch die Zeit reist. Und ich hatte halt irgendwie ein Preview gesehen, was ein bisschen weiter im Comic spielt. Und das ist dann mehr so, ja, ich sag es mal, actionlastig, mehr so ein bisschen haut drauf. Und gleich am Anfang, also die erste Seite, die man hier aufschlägt, die da ist 12.081 unserer Zeitrechnung, irgend so ein Schiff und so eine Art Samurai, der dort am Ufer steht, der dann denjenigen, der aus dem Wasser kommt, erstmal niedermetzelt, um sich anschließend hier Harakiri-mäßig umzubringen und man weiß nicht so richtig, was los ist. Und dann sieht man auch eine große doppelseitige Splash-Page, die ganz gut gemacht ist und da bekommt man eben mit, dass, also ich am Anfang dachte eher so, diese Person eben so Erinnerung an ihre früheren Leben hat, also so vom Höhlenmenschen zu Indianern und Cowboy, dann so Wikinger, wo immer zwei Personen sich im Prinzip bekämpfen und bekriegen. Und es stellt sich heraus, dass es eben diese zwei, also sagen wir, zwei Widersacher sind, die sich so in der Zukunft oder in diesen Wiedergeburten halt umeinander drehen und wenden. Und jetzt ist gerade diese eine Person eben in so einem Teenager, so ein bisschen Punk, so ein bisschen unangepasst drin, aber so wie es den Anschein hat, ist sie sich dessen noch nicht bewusst. Kleine Warnung vorweg, also ich meine, es ist jetzt nicht negativ, aber es ist natürlich in dem Fall auch ein bisschen textlastiger, also hier wird ein bisschen mehr Text erzählt, man verfolgt im Prinzip dieses Buch dieser Rebellin oder diesen Lebenslauf, die wohnt in so einer WG mit nach einer anderen, anderen Mädel zusammen, hat der beste Freund ist ein Hund, der heißt Showtime, der auch nur sie mag und dann kommt irgendwann ihr Freund vorbei und der Hund rastet im Prinzip total aus, also wie so ein böse, fletschender, Bullterrier oder Rottweiler oder was auch immer und es stellt sich heraus, dass es eben ein Hund ist, der sie beschützt und trotzdem hat sie dann halt eben Kontakt mit ihrem Freund, logischerweise, aber man merkt dann schon, da ist einiges im Argen, denn sie träumt plötzlich und während sie träumt, bricht sie ihm quasi die Nase und dann macht er auch Schluss mit ihr und man merkt halt, irgendwas ist mit der guten Dame eben nicht ganz so nicht ganz so normal und dann hat man diesen so einen Cut und kommt zu einer zweiten Person, die auch gerade wieder irgendwelche, ja, die ist aber eher so Auftragskillerin, jedenfalls versucht sie da eben einen von diesen Personen ausfindig zu machen und was an mich hat stellenweise so ein bisschen an so eine Art Highlander erinnert, also wo einer am Ende halt überleben will und die anderen versuchen halt sich gegenseitig auszulöschen und das war so ein bisschen hier so dieser für mich so rote Faden, den ich hatte, aber ganz ehrlich, ganz am Ende dieses Buches ich will jetzt gar nicht so viel da immer noch spoilern, beziehungsweise eine Kleinigkeit, also es am Ende kommt noch ein Mädel mit dazu, nochmal wesentlich jünger, was dann die Wiedergeburt des Vaters ist, weil das Problem nämlich von unserer Hauptprotagonistin im Prinzip ist, dass ihr Vater ein Serienmörder war, jemand umgebracht hat und mittlerweile tot ist und die Wiedergeburt ist dann nachher, erfolgt nachher in so einem kleinen Kind und dann ist erstmal Schluss. Also die Geschichte per se ist ziemlich packend, wenn auch ein bisschen konfus, aber einfach durch diese unterschiedlichen Zeitstränge und dass man sich erstmal zurecht finden muss. Ich glaube, mit diesem Hintergrundwissen, um was es geht, eben Wiedergeburt, verschiedene Zeitstränge und sowas, hat man dann wahrscheinlich mit dem zweiten Teil schon, hat man es dann schon deutlich einfacher. Wenn auch vielleicht so ein bisschen dieses Highlander-Thema für mich immer noch mitschwingt und wohl Highlander einmal tot, immer tot, aber hier ist es halt so, die werden sterben. Dass der eine sagt, okay, bring mich auch um, also ist mir ganz recht so nach dem Motto. Aber sie werden halt wiedergeboren und haben dann die, zumindest teilweise, da bin ich nicht sicher, weil das Mädel hat halt die Erinnerung nicht, aber grundsätzlich, er hat dann die Erinnerung, weil sonst würde das junge Mädel ja nicht in die Wohnung kommen und sagen, hey, ich bin dein Vater, also dieses. Ja, es ist irgendwie cool gemacht und vor allen Dingen auch so dieser, die zeichnerische Umsetzung. Von,
wie haben die denn irgendwie die ganzen Zeiten voneinander unterschieden? Ist das auch so zeichnerisch ein bisschen zu merken oder von den Farben?
Naja, also man sieht es eher, also die beiden, ich sage jetzt mal, inneren Stimmen, die es so gibt, also von unseren beiden Hauptcharakteren, also die sind immer farblich kodiert sozusagen. Also man weiß schon, okay, grün ist halt unser Aussteiger-Mädel da, das so ein bisschen unangepasst ist, dieser, ich sage jetzt mal, Highlander-Verschnitt-Dame, die durch die Gegend rennt, hat dann so immer so ein...
Die vom Cover auch, ne?
Das ist schwer zu sagen, wer das auf dem Cover eigentlich ist. Nee, also ich würde auch sagen, dass das eher so diese Attentäterin ist, auf dem Cover zu sehen, aber da man den Kopf nicht sieht, könnte es auch gutes andere Mädel sein. Also da ist es halt farblich kodiert, dann sieht man das schon ein bisschen, obwohl die auch manchmal mit sich selbst so ein bisschen redet, ob das dann so die innere Stimme ist, also die innere Stimme der bisher gelebten Leben irgendwie ist halt nicht so ganz klar. Also deswegen sage ich, also der erste Teil kann durchaus ein bisschen verwirrend sein, ist aber dann am Ende gar nicht so verwirrend, wenn man sich vielleicht noch das zweite Mal die Sache durchgelesen hat. Die Illustrationen sind von Jonathan Brandon Sawyer. Die sind sehr, sehr gut gelungen in meinen Augen. Also die sind sehr detailliert, sehr detailreich und auch so dieses eben durch die Zeit, wenn man halt so unterschiedliche Zeitstränge hat, eben dieses nochmal Aufgreifen dieser einzelnen Epochen ist gut gelungen. Dann auch so diese Mimik und Gestik und dann auch so dieses, ja, von dem harten Punk, sag ich jetzt mal so, wo man sagt, okay, die ist halt einfach hart und dann kommt halt der Hund und dann werden die Augen rund, so fast ein bisschen Manga-mäßig, aber halt einfach weicht diese Persönlichkeit nochmal auf. Also das ist halt zeichnerisch wirklich verdammt gut umgesetzt. Also das gefällt mir sehr gut. Also ich denke mal, hier werde ich zumindest mir noch den zweiten Teil mal angucken, ob es da noch insofern ein bisschen klarer wird, was bei rauskommt. Aber es hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es wahrscheinlich echt schwer ist, eben aufgrund dieser verschiedenen Zeitstränge und dieser unterschiedlichen Charaktere, die hier handeln, das so rüberzubringen, dass man es einfach, also von dem, was man hört hat, wirklich mitbekommt. Also aber trotzdem ein interessantes Konzept diesmal wieder, was abgeschlossen ist, was dadurch wahrscheinlich auch schon einen gewissen Reiz den einen oder anderen haben könnte.
Und nur 4 Bücher.
Ja, ich sag ja.
Es ist witzig, dass gerade schon wieder so eine Zeitgeschichte ist, so eine Zeitreisegeschichte, weil wir jetzt ja auch gerade diesen Jahrestag oder diesen besonderen Zurück in die Zukunft-Tag hatten, ne? Und immer noch neue Ideen wieder mit Zeitgeschichten. Das ist schon irgendwie cool mit Zeitreisegeschichten.
Was auch eine schöne Szene ist, weil zwei Sachen, also zum einen habe ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten war ich wieder im Kino, habe mir alle 3 Teile von Back to the Future angeschaut.
Ach,
also,
du warst einer von denen.
Ja, cool. So am Stück, wobei ich immer noch sagen muss, also auch im Nachhinein, also der erste Teil ist wirklich der coolste, weil auch irgendwie liebevoll gemacht macht es da. Die anderen sind nett, aber kommen nicht mehr ran. Und in diesem Buch gibt es irgendwann eine Szene, wo sie, das Mädel halt so im Bus alleine verlassen fährt und dann aber doch nicht alleine ist, sondern ihre ganzen damaligen Leben so als Geist quasi mit diesem Bus sitzen als Passagiere und das ist schon echt cool gemacht. Also wie gesagt, zeichnerisch ist das wirklich sehr, sehr schön umgesetzt, kriegt man das sehr gut mit und da kommt dieser Flair eben, diese Inkarnation und Wiedergeburt halt perfekt auf.
Ja, ich finde es halt vor allem gut, dass es so kurz ist. Da kann man sich ja vielleicht auch mal einfach alle 4 Teile holen, wenn sie draußen sind und dann hat man eine schöne abgeschlossene Geschichte. Also sehr interessant, finde ich.
Genau.
Ja, ich habe hier auch was ganz Interessantes jetzt. Und zwar habe ich eigentlich sind es sogar 2 Sachen von unterschiedlichen Verlagen aus unterschiedlichen, obwohl, nee, ist beides aus den USA, glaube ich. Ist beides mal eigentlich so ein bisschen das gleiche Thema und ich fange mal an mit Non-Player von Nate Simpson heißt der. Ist, glaube ich, sein erstes Werk, hat er geschrieben. Ganz interessant fand ich daran auch, der hat anscheinend vorher, ich will jetzt nicht lügen, weil ich gucke nochmal schnell, bei Rovio, glaube ich, gearbeitet. Das ist ja diese Firma, die Angry Birds und so Computerspiele gemacht hat. Und das erwähne ich jetzt deswegen, weil es halt auch, also Non-Player, der Titel lässt es ja schon so ein bisschen erwarten. Es geht halt, ja, so eine Computerspielewelt. Aber da verrät man fast schon ein bisschen zu viel. Nee, eigentlich nicht, weil es wird in den ersten Seiten wird's klar. Aber eigentlich, man sieht das Cover. Darauf ist ein Drache, ziemlich cool, finde ich, gestaltet. Mit im Vordergrund so ein paar Elfen und auf dem diesen Drachenwesen, Dinosaurier-Hybriden. Also es ist als Reittier benutzt es halt so ein Ritter irgendwie. Und genauso fängt halt auch die Geschichte an. Also es ist so ein Fantasy-Setting. Man sieht so halt dieses besagte Dinosaurierwesen mit dem Ritter da langreiten und der bildet sozusagen die Speerspitze von einer riesengroßen Armee, die von dem König irgendwie begleitet wird, oder König, also irgend so ein General oder irgendein wichtiger Typ jedenfalls, der in so einem anderen Fantasiewesen, was noch viel größer ist, so ein bisschen vielleicht an so eine Art Mammut, Nashorn-Hybriden irgendwie vielleicht erinnert. Und also jedenfalls gibt es da diese fette Armee, die gerade loszieht und die wird beobachtet von, ja, ich sag jetzt einfach mal unseren beiden Hauptcharakteren oder vor allem dem einen Mädel, was ein Hauptcharakter werden wird, so ein rothaariges Mädel in auch so ein Fantasy-Outfit irgendwie mit so einem riesigen Schwert auf dem Rücken und zusammen mit einem Elfen beobachtet sie das und die haben irgendwie anscheinend vor, diese Armee anzugreifen und denken halt noch so ein bisschen, naja, vielleicht sind es halt doch ein paar zu viele oder so, aber die denken sich halt, also wenn ich jetzt, also jetzt ist die beste Gelegenheit und da merkt man auch schon so ein bisschen, die reden dann irgendwie von irgendwelchen Belohnungen oder so und Credits oder sowas und es kommt dann schon so ein bisschen komisch jedenfalls vor, aber wie gesagt, bisher sind wir voll in so einer Fantasy-Welt und dann starten sie auch den Angriff. Ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, immerhin ist es ein Album, da will man selber noch viel entdecken. Jedenfalls geht der Angriff irgendwie schief und es gibt die eine Situation, also eigentlich, der Angriff läuft eigentlich total super, sagen wir mal so, ist halt einfach eine totale Übermacht. Und es gibt diese Situation an einer Stelle, wo das Mädel die Gelegenheit hat, irgendwie so eine, das ist die Gespielin quasi von dem König oder General oder was das ist, habe ich jetzt leider nicht mehr so genau auf dem Schirm so. Und sie haut da mit ihrem Schwert zu, was halt eigentlich ein super guter Pluspunkt für ihren Angriff wäre. Aber seltsamerweise, ja, wie soll ich sagen, es ist kein Blut oder so. Sie haut auf ihren Kopf rauf. Sie ist aber auf einmal von einer Sekunde auf die andere weg. Also sie, als wenn sie sich weggebeamt hätte oder so. Und jedenfalls geht der Angriff dann schief und wir merken, auf einmal wird so rübergespielt, also neue Szene quasi. Man sieht so ein Bild, wo man so ganz stilisiert irgendwie dieses Mädel sieht, was tot auf dem Boden liegt, aber in einem Bilderrahmen. Und aus diesem Bilderrahmen kommt sie dann auf einmal raus in so ein riesengroßes Gebäude und dann denkt man schon, alles klar, das ist jetzt anscheinend eine andere Realitätsebene, das war jetzt anscheinend nur ein Spiel und da ist dann auch schon der Elf, der auf die wartet und das Mädel sieht auch schon so ein bisschen anders aus. Genau, und die unterhalten sich dann noch ein bisschen über diesen Raid, so nennt man das ja, glaube ich, bei dieser Art von Spielen, also über dieses Spiel halt, diesen Level, den sie da gespielt haben oder so und das Mädel fragt noch irgendwie, ja, wollen wir uns vielleicht noch verabreden oder so und der Typ hat aber keinen Bock im Real Life sich zu verabreden und dann wird es halt komisch, weil die springt dann auf einmal so runter vom Gebäude runter und dann merkt man, alles klar, das war jetzt auch nicht wirklich die Realität. Sie wacht dann auf einmal auf in ihrem richtigen Zimmer und da merkt man dann so, okay, die Zukunft oder die Welt ist nicht so schön, wie wir sie bis jetzt gesehen haben, sondern es ist halt so ein total verkrimskramstes Teenager-Zimmer oder so und das Mädel sieht auch ein bisschen anders aus, als sie immer dargestellt wurde bis jetzt. Hat in Wirklichkeit kurze Haare und hat am Kopf, an der Schläfe halt so ein kleines Gerät, was anscheinend sie in diese Welt transportiert. Und ihre Mutter, die wird sie dann zu wecken und sagt, ey, dein Chef hat schon angerufen, du musst jetzt wieder arbeiten und so. Genau, und dann fängt das Mädel halt an, ist ganz witzig auch gemacht, wie sie sich irgendwie so typisch irgendwie so noch einen Pickel vorm Spiegel ausdrückt und so. Und sie geht dann halt los. Sie ist dann eigentlich so eine Art Lieferantin irgendwie für Essen und startet mit ihrem Mofa und man sieht diese Welt, wie sie irgendwie total alles voll mit Graffiti irgendwie verschmutzt und da gibt es irgendwelche Roboter, die dann probieren, das so ein bisschen Sachen zu verladen oder aufzuräumen und so. Und sie stellt dann aber wieder an ihrer Schläfe halt irgendwie einen Schalter um und zack hat sie die Welt, die sie sich selber aussucht. Auf einmal ist sie wieder in der Fantasy-Welt. Ihr Mofa ist nicht mehr Mofa, sondern irgendwie so eine Art fliegender Schwan und sie kann halt auf diese Art jetzt die Pizza wegbringen. Und so scheinen halt auch die meisten Leute eigentlich in der Welt jetzt rumzulaufen, damit sie sozusagen nicht mehr diesen Schmutz und so sehen müssen. Stellen die sich einfach das Level ein, worauf sie Bock haben. Und genau, das war sozusagen so ein bisschen die Einleitung. Und jetzt als nächstes erfährt man halt so ein bisschen, was das für eine Welt ist. Und ja, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht zu viel verraten. Sagen wir mal so, es dann klingt auch total spannend.
Aber ich finde, das klingt unheimlich spannend. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal ganz kurz, oder hast du gesagt, was für Bücher das sind? Und mir kam der Titel, sag mal, marginal bekannt vor. Und wenn du jetzt das so erzählst, klingt das so ein bisschen wie das Buch von Ernest Cline, dieses Ready Player One, so ein Roman, ja. Wo im Prinzip so ein ähnliches Genre ist, also wo so eine fiktive virtuelle Realität vorherrscht, wo die Leute wohnen und leben und wo sie halt gejagt und bekämpft werden können.
Genau, im Grunde ist es ja auch die Matrix, sage ich mal. Also wie dieser Matrix-Film so auch ein bisschen, ne? Bloß dass sozusagen das Leben, was wir jetzt hier leben, schon sozusagen nicht mehr das echte Leben ist. Aber so ähnlich ist es dort ja auch. Und also eine Sache vielleicht noch, es gibt dann halt diesen Überkonzernboss, vielleicht sowas zu vergleichen mit so einem Steve Jobs oder sowas in der Art, der halt diese ganze Welt geschaffen hat und der so auch so eine Reporterin dann nochmal erklärt, wie das alles abläuft. Und man merkt dann aber, anscheinend ist in diesen Programmcodes, die er da schafft, auch irgendwie ein Fehler passiert und diese künstliche Intelligenz scheint auch so ein bisschen entweder ein Virus sich eingefangen zu haben oder halt zu rebellieren oder so. Ja, und auch ein bisschen in die Jetzt-Welt, also in die richtige Welt einzugreifen. Und das ist wirklich eine tolle, abgefahrene Geschichte. Der Zeichner, wie gesagt, ist sein erstes Werk und der hat halt auch die Story gemacht. Manchmal kommt es mir vielleicht ein bisschen, ja, holprig, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen langsam erzählt, so im Vergleich vielleicht zu irgendwelchen so Veteranen oder so, aber irgendwie sehr sympathisch und sehr cool. Und was vor allem nochmal hervorzuheben ist, ist dieser Zeichenstil. Ich weiß nicht, hast du die Möglichkeit, da gerade mal ein paar Seiten reinzuklicken?
Na, ich gucke gerade mal, aber ich glaube, die haben hier keine Preview. Ich kann höchstens mal auf Splitter direkt gucken. Du kannst ja weiterzählen, ich suche mal auf Splitter,
ich glaub, da kann man
Preview angucken. Genau,
ich glaube, da findet man auch was. Also das Faszinierende an diesem Zeichenstil ist irgendwie, das ist sehr, sehr aufgeladen von Details, aber alles auf so eine sehr, wie soll ich sagen, sehr grafisch lineare oder irgendwie, ja, so eine extrem sauberer Linienstil. Mm,
ja, ich also weiß, ich sehe es gerade, auf Splitter kann man halt reingucken, wer es mag, wo die Outlines wirklich sehr fein, dünn, ziemlich gleichmäßig überall sind und es dann genau, dadurch vielleicht also, ein bisschen wirkt wie ausgemalt, also ausgemalt ist vielleicht übertrieben, aber ja, doch so. Aber
ja, ich würde halt gerne mal wissen, da würde ich gerne mal ein Making-of sehen, vielleicht gucke ich mal nach, ob ich irgendwas im Internet vielleicht finde, weil es wirkt halt sehr, so sehr, sehr digital gemacht irgendwie. Also die Linien wirken halt so, entweder es ist vielleicht mit einem Vektorprogramm gemacht, weil die
zu
scheinen
sauber,
halt...
Ne? Also das sind durchgängig, genau. Sagen wir mal, alles 0,1 Millimeter oder sowas, aber dann von
genau,
oben
es
bis
gibt
unten.
Dann, ja, es scheint so ein bisschen so zu sein im Vordergrund, weiß ich nicht, da benutzt er dann, weiß ich nicht, 2 Punktstärke und im Hintergrund dann 1 Punktstärke. Also es gibt schon Variationen, aber in sich sind halt die Linien alle irgendwie gleich dick und wirken halt auch, wie soll ich sagen, sind halt immer geschlossen oder sehr, so sehr durchgängig. Also es wirkt nicht wie mit einem Stift, wo man auch mal absetzt.
Wirkt dadurch ein bisschen kühl, also ein bisschen...
Richtig, ja, auf jeden
also
Fall.
Künstlich, also so ein bisschen ist ein Buch, ist nun mal künstlich, aber also ich muss sagen, wie du die Geschichte mir erzählt hattest, hätte die mich sofort gereizt. Wenn ich mir nur das Artwork wieder anschaue, wüsste ich nicht, ob das so rein vom Artwork her, es ist mir ein Tick zu Fantasy-lastig am Anfang. Wie lang ist denn dieser Punkt, wo sie in dieser Fantasy-Welt ist und bis sie aussteigt? Also das Buch hat, warte mal, ich guck mal, 64 Seiten. Wie lang, also wie ist der Anteil nach? Oder ist das schon so ein Buch, was eher so auf dieser fiktiven Welt, sich auf diese fiktive Welt sich konzentriert?
Nee, dieser fiktive Welt ist wirklich nicht mal 20 Seiten am Anfang und dann geht es wirklich eigentlich um die reale Welt, wobei die reale Welt halt, wie gesagt, auch öfter gebrochen wird, indem einfach das Mädel diesen Chip wieder aktiviert für sich. Genau, es war halt auch so ein bisschen dadurch, dass man das Cover gesehen hatte und dachte irgendwie, ja, sieht aus nach einem Fantasy-Comic, heißt aber Non-Player und wenn man dann reinliest, dann, also mal sehen, ob man überhaupt nochmal in diese Fantasy-Welt richtig eintaucht. Aber zu dem Zeichenstil nochmal, also auch die Gebäude und so, also gerade die Gebäude, die wirken zum Teil halt auch wie so eine vielleicht irgendwie 3D-modellierten Geschichten oder so, halt auch sehr, sehr, also ich kann es nicht anders, also so grafisch halt sehr auf Linien beschränkt irgendwie, wirkt wie so ein Poon-Shader vielleicht von 3D-Grafiken, also gibt es ja auch so Roboter und so. Das ist, also wenn der Typ das wirklich alles so konstruiert hat, dann wow so. Also ich würde einfach gerne mal wissen, ob es vielleicht zum Teil 3D-Objekte sind, die er dort benutzt hat oder wie er das gemacht hat, weil, also der Zeichenstil ist trotzdem total wirklich faszinierend, also und auch sehr, sehr detailliert. Also da gibt es Seiten, zum Beispiel als dieses besagte Interview. Der Typ macht ja das Interview mit der Frau und der tut halt die ganze Zeit so, als wenn, ach Mensch, und ich bin ja so ein cooler, netter Typ und ich mag dich so und smiled rum und hat aber ja auch diesen, quasi wieder diesen Chip irgendwie aktiviert, dass die sich in einer anderen Welt befinden und da sieht man dann auch im Hintergrund immer so ganz viele kleine Sachen, die man entdecken kann, also da kann man manchmal wirklich minutenlang oder weiß ich nicht, auch eine halbe Stunde könnte man wahrscheinlich da Sachen suchen, also ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel die Rakete von Tim und Struppi, ich sehe irgendwie, ich glaube das ist Minecraft oder so aus irgendeinem Spiel, dann ist da dieser Bus aus Mein Nachbar Totoro aus den Ghibli-Studios und dann drückt er halt wieder so einen Knopf und dann sieht man im Hintergrund auf einmal Schornsteine rauchen und so. Genau, und da gibt es halt wirklich wahnsinnig detaillierte Sachen, wo ich irgendwie diese Fleißarbeit, da muss man einfach sagen, wow. Ja, also das, da würde ich, glaube ich, bei manchen Sachen dann auch sagen, das muss jetzt nicht gezeichnet werden, das merkt eh keiner. Ja, es ist echt Wahnsinn, weil ich weiß nicht, vielleicht mal sehen, wie der Band 2 und Band 3, also es wird nur 3 Bände geben, dann ist es abgeschlossen. Aber ich bin mal gespannt, ob er diese Art von Zeichnung durchhält oder ob es halt wirklich irgendwie damit Tricks zum Teil auch gemacht ist oder so. Aber hier gibt es manche Doppelseiten. Das ist einfach Wahnsinn, was da alles für Ideenreichtum und für Details drin sind. Ja, also deswegen, die Zeichnung irgendwie komisch kalt und digital wirken sie, aber auf den zweiten Blick wahnsinnig detailliert und sehr, sehr interessant und faszinierend. So. Also,
bei ihm war auch so, er ist Autor und Zeichner des Buches.
Genau.
Ja. Also ich finde es, genau, wie gesagt, von der Geschichte her hätte mich das voll gepackt. Vielleicht gucke ich mal so rein, weil leider bei Splitter ist halt nur bis, also dieser Fantasy-Teil zu sehen und danach ist erstmal Schluss. Da gibt es quasi keine weiteren Bilder, was dann also erscheint, aber es klingt eigentlich dann doch spannend. Ist es für dich so am Ende, wo du sagst, also ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht? Gibt es so einen großen Cliffhanger, der dann irgendwie aufgelöst wird? In Band 2 vielleicht?
Ja, also es gibt schon so eine Art Cliffhanger natürlich. Das hat dann auch schon wieder so ein bisschen was eigentlich mit der Fantasy-Welt zu tun, was sich dann natürlich wahrscheinlich nicht so freuen wird. Aber ja, also doch, ich fand es schon total faszinierend. Aber wie ich meinte, so als ich da reingelesen habe, manchmal kam es mir so ein bisschen, die Geschichte, wie dann auch der Typ interviewt wird und dann über diese Welt erzählt und so, ist halt, ja, holprig ist irgendwie vielleicht also ein bisschen gemein oder so, aber man hat halt so das Gefühl, okay, er muss jetzt was erzählen und das ist jetzt halt sozusagen sein Einfall gewesen, um einfach mal diesen ganzen Background-Wissen auf ein paar Seiten abzuarbeiten. Da gibt es halt, glaube ich, bei anderen Comics oder Autoren so Möglichkeiten, es einfach in so einem Gespräch in ein paar Nebensätzen dann auch zu erklären, ohne dass da jetzt viele Seiten bei draufgehen. Aber andererseits ist es auch, also auch eine sehr schöne Art und gerade durch diese ganzen Details im Hintergrund, was ich erzählt habe und diese Idee einfach, dass er der Frau da eigentlich so eine falsche Welt gerade präsentiert und sie ist total fasziniert. Die laufen so wie so eine Giganten über die Stadt rüber und also weil er das ja alles im Computercode sozusagen sich einstellen kann, wie das da alles aussieht und genau. Und also er macht eigentlich so eine Welt so, wie sie es sehen will und danach schaltet er das Ding wieder ab und sagt nur, oh Mann, die blöde Kuh oder sowas. Ja. Oder ich glaube sogar noch krassere Ausdrücke. Ja, und dann ist sie weg und er grinst auch gar nicht mehr, ist gar nicht mehr der nette Typ wie vorher. Aber sehr interessant. Und wie gesagt, das nächste, was ich vorstelle, du bist ja jetzt nochmal vorher dran, aber das geht auch in eine ähnliche Richtung.
Okay. Dann habe ich eins, da wirst du dich wahrscheinlich ärgern, dass du dir das im Laden nicht gekauft hast.
Lass mich raten, Paper Girls.
Genau.
Ja, das wollte ich unbedingt auch lesen.
Das Double Size Issue, quasi, das ist die erste Ausgabe von Brian K. Vaughan deswegen und gezeichnet von Cliff Chang. Und Cliff Chang hatten wir als Zeichner, zumindest das Variant-Cover damals bei Drifter, Ausgabe 1. Da war er auch derjenige, der das Cover gemacht hat. Und hier hat er nun das komplette Artwork dazu gemacht und Brian K. Vaughan hat es wieder mal geschafft, eine Geschichte zu entwerfen, die interessanter eigentlich nicht sein könnte in gewisser Weise und trotzdem wieder mal eine Geschichte, wo man noch ein bisschen warm werden muss. Also es ist das Jahr 88 und ja, es ist halt so, ein 12-jähriges Mädel, die Zeitung austrägt. Deswegen das heißt ja nicht Paper Girls, also Girls, sondern Paper Girls. Das heißt also, es kommen nachher noch ein paar mehr hinzu. Und das Interessante ist, der Einstieg ist ein bisschen skurril. Und man denkt, also so wie es danach aufgelöst wird, träumt sie es jedenfalls, sieht man dort eben diese Hauptprotagonistin irgendwie, ich sag jetzt mal, auf irgendeinem fremden Planeten, hält einen Apfel in der Hand, schaut diesen sich an und plötzlich kommt ein Astronaut vorbei mit Engelsflügeln und so einem Helm und spricht mit ihr und dann soll sie plötzlich ihre kleine Schwester ist das, glaube ich, retten und da ist so ein Dämon aus der Hölle, also sie ist gefesselt in der Schule auf dem Stuhl und da ist dieser mit Teufelshörnern dastehende und sie soll so eine Multiple-Choice-Antwort geben und sie gibt die Antwort nicht, also stellt sich ein bisschen blöd und dann sieht man nochmal diesen NASA-Raumanzug beziehungsweise nur diesen Helm und dann sieht man, dass dann so ein Totenkopf, also aber ein Totenkopf von irgendeinem Tier, also dahinter ist und dann wird sie wach und das Interessante ist, dann ruft sie kurz, also sie schläft so im Doppelbett, ruft runter und fragt sie nur, ob sie tot ist und die Schwester guckt sie quasi nur böse an und dann geht im Prinzip diese Runde los, also dann wird der Cleveland Preserver ausgeliefert und sie ist dann in der Küche und wie es so amerikanisch typisch ist, faltet diese Zeitung oder rollt diese Zeichnung mit Gummibändern und fängt an auszutragen. Und dann kommt es eigentlich schon, dann kommen so ein paar Jugendliche, die so in Halloween-Kostümen rumlaufen, also mit so Freddy Krueger und so einem Clowns-Kostüm und so Ninja und wollen eigentlich nur eine kostenlose Ausgabe haben, also belästigen sie so ein bisschen. Und dann kommen so drei andere Paper Girls hinzu, die ja so ein bisschen bisschen, naja, fast burschikos sind ein bisschen. Und wo sich herausstellt, dass diese drei Mädels halt so immer zusammen ihre Runden fahren, weil es ja eben doch so ein paar seltsame Gestalten gibt, die Mädels, die sind alle so 12-Jährige, also so Teenies, dann angehen. Und eine von diesen, das ist lustig geschrieben, deswegen mag ich Brian K. Vaughan, also nicht lustig im Sinne von, da muss man drüber lachen, sondern die Art und Weise, wie es geschrieben wird. Also ist so dieser typische, ja, so ein Aussteiger, also sie raucht halt schon und dann unsere Hauptdarstellerin bewundert sie dann. Du bist doch diejenige, die hier quasi die Vorreiterrolle für die Paper Girls geschaffen hat. Du bist die Erste, die diese Runde als weibliche Austrägerin gefahren hat. Und nicht, dass sie dann etwas sagt, ja, genau, das bin ich, sondern nein, ja, ihr Vater würde jetzt schon prophezeien, dass im Prinzip alles, was auf Papier geschrieben hat, auf einem aussterbenden Ast ist, weil in so und so vielen Jahren also sämtliches Papier aufgebraucht ist, dann sind wir eh wieder überflüssig. Und dann sehen wir, die hatten wir ganz am Anfang schon mal so im Hintergrund so ein bisschen gesehen, so eine Art schwarze Mumien durch die Gegend laufen. Und da merkt man schon, dass da ein paar Sachen nicht ganz in Ordnung sind, weil man sieht dann durch diese Verbände hindurch, also ja, seltsame Augen, dass man sieht, dass das Fleisch eben nicht ganz glatt ist und sowas. Und dann fangen die Mädels an halt oder versuchen, denen zu folgen und haben dann zwei Walkie Talkies, die ein bisschen Geld kosten, dann kommt die Polizei und spricht, sie hält die eine, diesen Renegade, also diesen, wie nennt man das denn bei uns auf Deutsch, so diese Unangepasste hält sie auf und dann sagt, gibt so einen Streit und man denkt, irgendwann ist die Aufklärung, das ist ihr Vater, aber ist es anscheinend nicht, also zumindest wird das in dem Heft 1 noch nicht geklärt und wie sich herausstellt, ist eines dieser Funkgeräte wird nachher zerstört, was dann wieder negativ für das Mädel ist, weil die ganz viel Geld dafür gespart hat und so emotional halt rauf und runter geht und am Ende versuchen sie halt irgendwie an diese Sachen wieder ranzukommen und sie finden, typisch Brian K. Vaughan irgendwie so, ich sage es mal, etwas in einem Keller eines verlassenen Hauses, was eigentlich nur aus irgendwie dem All kommen kann. Also irgend so, wie sagt sie, so von Outer Space, also irgend so eine seltsame Apparatur, die so auf der einen Seite sehr mechanisch aussieht, auf der anderen Seite
in aber so auch. In so eine Richtung geht es.
Bitte?
Okay.
Ja, in ganz so am Ende nur. Also das ist ja, wie gesagt, da ist auch so. Am Ende weiß ich auch noch nicht so richtig, in welche Richtung es hundertprozentig geht, aber es sieht so aus, als wenn irgendwelche Außerirdischen auf der Erde gelandet sind und das nun das Ding ist. Das sehen sie und dann leuchtet das auch irgendwie oder strahlt und man sieht unsere vier Mädels, wie so durch Röntgenstrahlen so einmal durchleuchtet und sie rennen raus und ja, und dann treffen sie wieder auf diese seltsamen, verkleideten Typen da und da sieht man dann stellt sich heraus, dass die eben offensichtlich irgendwelche Außerirdischen sind, die so halb menschlich aussehen, aber halt auch so Implantate haben und das, es gibt ganz am Ende eine Enthüllung, also die will ich jetzt nicht, das ist so die letzte Seite, die ist nicht wirklich eine Enthüllung auf der einen Seite, aber macht dann trotzdem irgendwie Lust auf mehr, weil bei diesen seltsamen Mumiengestalten finden sie etwas, was sie denen quasi so abknöpfen oder was zurückbleibt auf der Straße, was ein Gegenstand ist aus der Jetztzeit oder eine Marke aus der Jetztzeit und ich bin mal gespannt, wie Brian K. Vaughan diese Geschichte weiterführt. Also die ist schon ziemlich packend. Das Artwork ist jetzt, also man könnte fast sagen, Cliff Chang, so ein bisschen typisch. Es ist eher, also viel flächig koloriert, sehr grob, also wenig Details irgendwie, aber trotzdem ein faszinierendes Artwork. Also mehr so Mimik, Gestik ist hier ganz stark im Vordergrund. Große, flächige Körper, also diese ganze Gestik, diese Handlung spielt halt auch so aufgrund dieser Mimik und Gestik halt mit und eben dieses Setting, Anfang der 90er eben dieses Austragen von Zeitungsausträgerinnen, so diesem typischen Klischee. Mir schwebt die ganze Zeit bei diesen Beschreibungen halt auch so ein Film vor, wo Jungs das gemacht haben, die so Zeitungen ausgetragen haben und dann auch was erlebt haben. Bloß mir fiel auf Teufel komm raus nicht ein, wer das war. Wie gesagt, bei Image ist diese erste Heftausgabe erschienen. Das Cover zeigt eigentlich schon recht gut, in welche Richtung auch das Artwork im Inneren geht. Das ist so ein gelbes Cover, wo alle vier Mädels halt zu sehen sind. Die eine, die raucht und alle auf so einem, die einen auf dem BMX-Rad, die anderen auf so einem normalen Einkaufsfahrrad. Also es spiegelt im Prinzip so diesen Stil des Buches schon gut wider und es ist eine ziemlich packende Geschichte aus der Sicht von vier Mädels, geschrieben von einem Kerl, der auch schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem nicht langweilig, sehr spannend gehalten, die ganze Geschichte und sehr sympathisch. Also ich glaube, Brian K. Vaughans Werke leben halt davon, dass man so Empathie gegenüber den Hauptcharakteren hat und hier hat man das definitiv. Also auf der einen Seite diese Eröffnungsszene, wo sie halt ihre Schwester da anspricht, ob sie denn nun tot ist und sich dann freut, dass sie nicht tot ist, weil sie es doch nur geträumt hat und dann denke ich mal, ist aber das, was passiert ist mit diesem Astronauten und diesen Engelsflügeln, die auch dann so, na, das will ich gar nicht so viel verraten, also mit dem passiert nachher noch was und man dann diese Erleuchtung hat, also das ist schon ziemlich cool gemacht und ich denke mal, irgendwann kommt noch raus, warum sie halt so zeitig, also die 4:40 Uhr steht, glaube ich, auf dem Wecker auf irgendwo, 4:40 Uhr, fängt sie halt an, Zeitung auszutragen. Also warum sie das macht, wird sie bestimmt nicht machen, weil sie halt sich nur ein paar Dollar Taschengeld dazu verdienen will. Und ja, also der Alien-Anteil hinten war schon fast ein bisschen zu viel für mich, wo ich sage, hätte man vielleicht irgendwie anders machen können, aber war trotzdem insgesamt ziemlich cool gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also gefällt mir sehr gut.
Ja, würdest du denn sagen, das ist jetzt dadurch, dass es alles Frauen als Hauptcharaktere sind, dass es irgendwie eher sich an Mädels richtet oder ist das...
Nee, eigentlich nicht. Also hatte ich auch überlegt, als ich es dann gelesen hatte, ob das irgendwie so Zielpublikum Mädels ist, ist es aber nicht. Also es ist schon deutlich in die Richtung, nicht all ages, aber sowohl Männer als auch Frauen, sind aber halt starke Frauen oder starke Mädels, junge Mädels.
Ja, ist es so ein bisschen auch so eine Erwachsenwerden-Geschichte dann im Endeffekt, könnte man das sagen?
Ich würde fast sagen, es schwingt dieses Coming of Age, wie man so schön sagt, immer schwingt die ganze Zeit so ein bisschen mit, also gerade weil sie halt, also was habe ich gesagt, 12 sind die, glaube ich, Zeitungen austragen und jetzt erst die Geld verdienen und die eine, die dann so raucht und sich so ein bisschen ja, befreit wahrscheinlich so aus ihrer Familie und dann auch dieser Zusammenhalt dieser Mädels, die dann sagen, okay, wir tragen hier zwar Zeitungen aus und sind da so ein bisschen Vorreiter, aber machen das dann doch lieber zusammen, weil es dann doch halt genügend seltsame Gestalten gibt um diese Uhrzeit auf der Straße, die jungen Mädels halt belästigen. Also das ist definitiv der Fall.
Okay, ja, irgendwie klingt es interessant. Also eigentlich, du hattest mich ja eigentlich schon bei dem Namen des Autors.
Ja, es ist schlimm. Also man kauft viel einfach nur, weil Brian K. Vaughan draufsteht, aber so richtig enttäuscht hat mich eigentlich selten etwas. Ich meine, es gab mal Highlights und es gibt mal welche, die brauchen ein bisschen länger, aber hier bin ich einfach gespannt, weil Brian K. Vaughan ja auch immer, wenn er Geschichten erzählt, schon irgendwas im Hinterkopf hat. Also der, denke ich, der hat da quasi einen Masterplan und den sehe ich noch nicht. Das ist ja auch interessant, aber ich bin trotzdem gespannt, was er denn letztlich dann ist, dieser Masterplan.
Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus, wie gesagt. Ja, muss mal gucken. Also du hast gesagt, es ist so eine Double-Size-Issue oder was?
Genau, ja? Ich gucke mal nebenbei nochmal, ich hatte es wieder bei...
Hast du mehr bezahlt dafür?
Comic Room Hamburg. Ja, ich habe es leider irgendwie nicht mehr im Kopf. Warte mal, ich gucke mal in meiner Bestellbestätigung, da müsste das hier irgendwo stehen. Paper Girls. Nee, 3 Euro. Double Size Issue, also das ist wirklich ein Schnäppchen.
Und wenn es ja vielleicht auch mal so ein Hit werden wird, vielleicht auch was man irgendwie sammeln sollte oder könnte jedenfalls.
Wahrscheinlich, ja. Also die, das ist ja echt, ich hätte jetzt, weil ich hatte unterschiedliche, ich wusste, dass ich unterschiedliche Preise bezahlt hatte. Dieses Welcome Back, was ich jetzt zuvor besprochen hatte, das war das teuerste, das war 4,60 Euro. Ist aber auch sein Geld insofern wert, weil es halt wirklich sehr detailreiches Artwork ist. Dieses Codename Babushka kam 4 Euro bei mir und Paper Girls wahrscheinlich Erstausgabe, Double-Size-Issue und dann 3 Euro. Da hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet mehr. Also,
okay, stimmt. Die Preise kann man natürlich auch mal immer dazu sagen. Dann kommen wir jetzt gleich meine Preise hinterher. Also dieses erste I Hate Fairyland von Image, das wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, das wird auch wieder 3, 4 Euro gekostet haben oder so. Das wird ja immer so dollarmäßig umgerechnet. Das andere, Wet Moon, 1990 bei Kasen Manga, ist aber recht schön gemacht. So eine etwas dickere Broschüre, irgendwie so mit so Klappen und sowas. Und da drin ist auch noch so eine Art Butterbrotpapier, wo dann auch nochmal was draufgedruckt ist, also irgendwie schick gemacht. Das andere hier von Splitter, das Album, die sind ja eh immer super von der Qualität, 15,80 Euro, das ist das Non-Player.
Aber das ist ja auch Hardcover dann, ne?
Genau, das Hardcover. Genau. Und jetzt kommen wir zum nächsten, Tokyo Ghost. Und wieder eine Image Nummer 1 und von einem anderen, wie soll man sagen, Autoren-Schwergewicht, Rick Remender, da haben wir ja auch schon öfter mal was von gehört. Also Black Science war ja das, was ich schon mal vorgestellt hatte, was ich wirklich richtig gut fand und mir jetzt auch mal wieder so ein Trade-Paperback gekauft habe, was ich wahrscheinlich demnächst nochmal genauer besprechen werde. Zum Beispiel hat er das gemacht und auch natürlich Deadly Class. Ja, zusammen mit Sean Murphy heißt der. Das ist der Zeichner von Chrononauts und Punkrock Jesus, das hat mir jetzt nichts gesagt. Und der, ich glaube, der dritte Name, der hier draufsteht, Matt Hollingworth, der ist, glaube ich, der Kolorist. Jedenfalls hat er auch an Witches und Hawkeye mitgearbeitet. Also auf jeden Fall schon mal so ein ganz cooles Team wieder.
Aber John Gordon Murphy, das ist echt ein... Also du kannst es nachher selber noch sagen, aber ich finde ihn echt begnadet, dem, was er zeichnet. Das sieht immer sehr toll aus.
Das sieht toll aus und deswegen habe ich mir eigentlich das Ding auch gekauft, weil das Cover mich sofort angesprochen hat. Man sieht irgendwie ja so ein fettes, eigentlich so ein Zukunftsmotorrad, sage ich mal, was unten auf so, wie heißt es nochmal bei Panzern immer, genau, Ketten? So ein Kettenfahrzeug irgendwie, genau. Es hat irgendwie, ist so eine Mischung aus Rad, vorne ist so eine Art Rad und dann hinten sind aber irgendwie noch Ketten mit drin. Also sieht irgendwie nach einem ziemlich coolen Gefährt drauf aus irgendwie und der Typ, der das Pferd ist halt muskelbepackt, hat so einen Helm auf und hinten drauf Rücken an Rücken quasi lehnt mit so einem Sniper-Gewehr, so eine Braut, die ja irgendwie eine eine knappe Shorts an.
Mich so ein bisschen an Tankel erinnert.
Genau, das wollte ich sagen, ja. Perfekt, ja. Genau, und im Hintergrund ist aber seltsamerweise noch so eine japanische naja, nicht nur Anmut, da sind überall japanische Schriftzeichen, da ist so eine japanische Landschaft im Hintergrund noch, die so, ja, da sieht man so Autos und so weiter, also ich glaube ein Porsche soll es sogar sein oder so, und das ist alles so ein bisschen überwuchert von Gras. Also jedenfalls, ich habe ja schon angedeutet, es geht in eine sehr ähnliche Richtung wie dieses Non-Player, und zwar verfolgen wir jetzt hier diese beiden Charaktere, die auch auf dem Cover sind, die in diesen Los Angeles von 2089, sehe ich hier gerade, umhergeistern, und die haben so quasi so die Aufgabe, die sind ja so ein bisschen sowas wie Polizei. Das Ding ist bloß, dass diese ganze Welt ist halt technologisch jetzt super aufgerüstet, und eigentlich geht es den Leuten eigentlich nur noch darum, an die nächsten Programme zu kommen. Also alle von den Menschen sind so ein bisschen abhängig von Technologie geworden, von diesen ganzen, also es ist auch so ein bisschen, steht hinten auch nochmal so ein bisschen drin, also geht halt darum, heute, wenn du mit jemandem essen gehst, dann bling bling macht's, und keiner kann sich mehr richtig konzentrieren, sondern ist schon dabei, irgendwie wieder neben dem Gespräch noch irgendwelche Nachrichten irgendwie zu beantworten und so. Und der hat halt gedacht, okay, was passiert, wenn wir das Ganze jetzt so 70, 80 Jahre weiterdenken, wie wäre das dann? Was könnte da noch alles sein? Und es sind halt sozusagen Leute, die, es ist immer so visualisiert, dass die so kleine, so holographische Bildschirme vor sich haben mit so verschiedenen Programmen, die da drauf ablaufen. Und eigentlich sitzen die in so einer total runtergekommenen Welt alle und ja, sitzen zwar nebeneinander, aber checken eigentlich die ganze Zeit ihre eigenen Feeds oder, also das ist dann nicht mehr Twitter und Facebook nur, sondern noch irgendwelche anderen Social Networks quasi. Und also die sind halt alle abhängig von so einem Zeug, und es gibt dann auch bestimmte Programme, die dann bestimmte Sachen erfüllen. Und die sind eigentlich so ein bisschen dafür zuständig, ja, wenn da halt irgendwie, dadurch, dass sie, ja, wie so typisch Süchtige halt in der Stadt, probieren die halt natürlich an Geld ranzukommen, um wieder an diese neuen Programme ranzukommen, machen dann irgendeinen Scheiß. Und diese beiden, Dent und Debbie nennen die sich, dieses Liebespärchen im Grunde, probiert da ein bisschen, ja, gegen vorzugehen, sage ich mal. Aber da gibt es ja auch nicht so richtig mehr das Recht, weil, wie soll ich sagen, diese Firma, die diese ganzen Programme entwickelt, ist auch eigentlich, ja, der, weiß nicht, die größte Firma dort in der Stadt und auch so ein bisschen sowas wie der Gesetzgeber. Insofern ist es alles so ein bisschen schwieriger, die Geschichte. Und ja, ich will wieder nicht zu viel verraten, aber es ist eigentlich, könnte man sagen, so ein bisschen, es erinnert teilweise an sowas wie Mad Max oder so. Also es gibt da auch so eine, eigentlich so richtige Spiele oder so richtig, die Realität interessiert die meisten nicht mehr. Aber es gibt zum Beispiel noch so ein Autorennen oder so, wo dann aber auch regelmäßig Leute sterben und so. Das ist irgendwie was, was die Leute noch so ein bisschen an den Programmen vorbeilockt oder so. Aber ansonsten ist da nicht mehr viel. Und ja, ich verrate jetzt nicht zu viel, sondern probiere einfach mal nochmal ein bisschen die Stimme und so aufzuzeigen. Also dieser Freund, das Problem ist eigentlich, oder die Hauptgeschichte dreht sich eigentlich darum, dieser Freund ist halt auch total drogenabhängig, aber programmabhängig oder technologieabhängig von ihr und ist eigentlich, während sie diese ganzen Aktionen machen, immer nur so halb bei der Sache und so. Und sie entsagt sich total dieser Technologie, weil sie dort schlechte Erfahrungen gemacht hatte, ist eigentlich eine der wenigen dort in diesem Los Angeles, die auch nicht ferngesteuert werden kann oder so. Da gibt es so eine Art, ich weiß nicht, ob es der Gouverneur war oder einer von dieser Firma oder sowas, der hat wirklich so eine Art Datenhandschuh, mit dem er dann die Leute so einfach wie fernsteuern kann und so. Da gibt es echt ziemlich coole Szenen und Leute, die sich so ein bisschen mit irgendwie alter Technologie auskennen, erkennen dann auch sofort diesen Datenhandschuh, den damals Nintendo mal rausgebracht hatte. Irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, aber ich glaube, das war damals ein ziemlicher Flop, aber ist so ein bisschen so ein Kultgerät auf irgendeine Art geworden, und der ist halt, den hat er an, und darauf montiert ist auch noch ein NES-Pad und so ein Atari-Joystick. Also ist irgendwie so eine witzige Mischung aus so einem Retro-Look und so. Genau, da gibt es so eine Szene, und jedenfalls geht es darum, der Typ, der, also ihr Freund, der ist nicht mehr richtig ansprechbar für sie, und sie ist eigentlich die Einzige, sie will halt noch fürs Gute hier kämpfen und auch noch irgendwie ihr Leben genießen und merkt aber, dass sie das irgendwie alleine auch nicht mehr schafft und dass sie ihren Freund irgendwie braucht, oder eventuell ist es sogar schon ihr Mann oder so. Und da gibt es ziemlich coole, herzerweichende Momente so quasi, wo sie dann in so einer Art finalen Szene dann irgendwie probiert, ihn wieder zurückzuholen. Sie nimmt irgendwie seinen Helm ab und der sieht wirklich darunter aus wie so ein Psychopath. Irgendwie die Nase läuft, die Augen weit aufgerissen, Pupillen winzig klein, und sie erklärt ihm halt ihre Misere, dass sie halt das nicht mehr alleine schafft irgendwie, dass sie das nicht durchsteht, und ja, zieht irgendwie ihren eh schon sehr knappen Rock runter, hat dann nur noch so einen Mini-Tanga an und will ihn halt da mit Sex quasi aus dieser, also sie hat ja den Datenhelm quasi schon abgenommen, will halt seine Aufmerksamkeit bekommen, und ja, eigentlich würde man denken, okay, so kriegt man irgendwie einen Mann, also setzt sich auf ihn rauf, küsst ihn, und er fängt an so ein bisschen rumzustottern und sagt, meine Shows laufen gerade, meine Feeds laufen gerade vorbei, und dann bricht sie so zusammen und weint, und er guckt sich wieder weiter, ich nenne es jetzt einfach mal im Internet um so. Also das fand ich wirklich eine sehr, sehr coole, sehr emotionale Szene und sehr, sehr traurige Szene auch. Ja, und
ich finde die Idee vor allen Dingen spannend. Ich meine, das Einzige, weil wir hatten ja vorhin ganz ganz kurz angesprochen, dieses Back to the Future. Das Einzige, was dort eben nicht vorausgesehen wurde, also nach allem Möglichen, was es vielleicht mittlerweile gibt, aber dass jeder im Prinzip, wie du es am Anfang gesagt hast, mittlerweile mit so einem Handy rumläuft und da quasi unterwegs beim Tisch irgendwo, also immer da so reinstarrt und da gar nicht mehr so diesen Kontakt zum Menschen pflegt, sondern irgendwie nebenbei eben immer schnell guckt, was auf Twitter oder Facebook oder sonst wo irgendwie los ist.
Ja, also das Lustige ist ja, das sind ja die sozialen Netzwerke und irgendwie lebt man ja auch so ein bisschen vielleicht den Irrglauben oder vielleicht stimmt es ja auch. Also man hat ja quasi Kontakt auch zu anderen Personen, aber halt auf so eine komische, ja, unmenschliche Art, ist jetzt ja vielleicht übertrieben, aber so eine, genau. Also man liked ja dann auch irgendwas und postet und schreibt Leuten, aber zur gleichen Zeit hat man vielleicht andere Leute um sich, mit denen man sich vielleicht mal lieber beschäftigen sollte oder so. Also man pflegt sozusagen die digitalen Freundschaften dann zum Teil mehr als die echten Freundschaften oder so. Ja, und in so eine Richtung, das ist halt diese ganze Geschichte so ein bisschen weitergedacht. Genau, also lustig fand ich, hinten drin stand noch so ein bisschen, woran sie sich orientiert hatten. Ich hatte ja jetzt schon sowas wie Mad Max genannt. Er meinte aber auch noch, Judge Dredd liegt ja natürlich auch auf der Hand, und 13 Assassine. Und da fragt man sich dann so ein bisschen, huch, da habe ich jetzt aber noch nichts von gemerkt. Und dann sieht man hier aber so eine kleine Vorschau auf den nächsten Band. Und zwar, das kann man ruhig noch vorwegnehmen. Es gibt nämlich eine einzige, also die ganze Welt ist übertechnologisiert, aber gerade Tokio hat der Technologie völlig abgeschworen. Das erklärt auch so ein bisschen diesen Hintergrund vom Cover, weil man sieht da drauf ja eine japanische Stadt, zum Beispiel eine Rolltreppe, völlig überwuchert, Auto völlig überwuchert, Technologie völlig abgeschworen, die leben wie früher quasi dort, haben es sozusagen rechtzeitig erkannt, dass das irgendwie nicht so gut ist, und das fände ich irgendwie so eine geile Idee, weil gerade Japan ist ja, also wenn man da an so Städte wie Tokio denkt, da denkt man doch sofort an Neonwerbung, an Videospiele und an Technologie vor allem, und gerade, dass diese Stadt dann so ein Vorreiter in der Anti-Digitalisierung, in der Anti-Technologie-Bewegung sein soll, fand ich irgendwie faszinierend. Und jedenfalls sieht man dann diese beiden Hauptdarsteller, wie sie sich dorthin aufmachen. Und und deswegen könnte es jetzt sein, dass diese ganze Sache, die hier eingeführt wurde, dieses ganze sehr faszinierende Los Angeles und diese Gangsterbanden und so und diese ganzen Technologiesüchtigen, dass die dann gar keine Rolle mehr spielen. Also ich bin wirklich gespannt, aber finde das gleichzeitig auch sehr seltsam. Ja, cooles Ding.
Klingt aber toll, hatte mich beim Artwork fast schon.
Ja, das große Aber. Achso, noch vielleicht ganz kurz zum Artwork, weil ich ja gesagt habe, Nonplayer und Tokyo Ghost ähneln sich sehr stark. Beim Artwork, das könnte fast unterschiedlicher nicht sein, weil dieser Typ, Sean Murphy, der ist halt so, der hat so einen ganz ruppigen Stil. Das sieht alles sehr handgemacht aus. Zum Teil sieht man im Schwarz irgendwelche Fingerabdrücke, mit denen er die Schatten gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es echte Fingerabdrücke sind, vielleicht ist es auch digital gemacht, aber sieht witzig aus irgendwie. Also so eine Art schwarzen Übergänge mit, wie gesagt, mit Fingern gemacht oder auch so Farbspritzer, schwarze. Also so ein ganz ruppiger Stil, wo die Linien auch alle sehr, ja, sehr skizzenhaft zum Teil wirkt das. Gefällt mir auch sehr gut, das Artwork. Jetzt vielleicht ein dicker Minuspunkt für mich. Minuspunkt ist jetzt vielleicht übertrieben. Also es liest sich sehr, sehr schwer. Das liegt wahrscheinlich wirklich auch daran, dass es auf Englisch ist. Und zwar ist es halt auch so ein, also bei Southern Bastards zum Beispiel habe ich das ja sehr gelobt, dass es so eine Mundart, also so Slang-mäßig ist. Hier habe ich tatsächlich eher ein bisschen Probleme gehabt. Also es war sehr schwer zum Teil zu kapieren, was da gerade gesagt wird und so. Und es ist teilweise auch sehr textlastig, weil das Mädel, die hat halt auch wieder so eine Textbalken mit inneren Monolog so. Und der ist aber auch so geschrieben. Also das ist manchmal, oder naja, vielleicht ist der innere Monolog ein bisschen nicht ganz so slangmäßig, aber also jedenfalls war es schwer zu verstehen. Und dann ist es auch eine sehr komplexe und konfuse Story auch so ein bisschen. Also da mochte ich dieses vom Non-Player, dieses lineare Erzählen so, oder diese, wo man immer genau wusste, was passiert da jetzt, fand ich da ein bisschen besser oder nachvollziehbarer. Aber ich muss ganz klar sagen, also normalerweise nie Probleme, englische Sachen zu lesen. Hier war es echt teilweise so, dass ich da jetzt nicht genau wusste, worauf die hinaus wollen. Und das liegt aber natürlich auch daran, es ist halt wieder Zukunft und so. Wahrscheinlich sind viele von diesen Ausdrücken, die dort genannt werden, sind vielleicht auch ausgedacht oder so, oder beschreiben irgendwelche Zukunftstechnologie oder so. Naja, jedenfalls, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Das war irgendwie schwierig, aber ich sag mal so, man will es einfach lieben und es hat einfach super viele Momente, die einem auch im Kopf bleiben und die einem sehr gefallen.
Klingt
cooles Ding.
Wie gesagt,
ich kann jetzt aber nicht wirklich sagen, ob Non-Player oder dieses mir besser gefällt. Sind halt sehr unterschiedlich und doch sehr gleich. Ich finde beide sehr genial und irgendwie muss man ja auch sagen, also die Idee ist geil bei beiden, aber irgendwie liegen sie natürlich auch auf der Hand. Also wenn du mal jemanden kennengelernt hast, der World of Warcraft richtig spielt oder so, oder also kennt ja jeder irgendwelche Leute, die halt extrem so in so eine Welten abtauchen oder so, würde man ja selber manchmal vielleicht gerne, macht ja auch voll Bock. Also ich habe ja auch selbst eine Xbox One habe ich halt so und probiere ab und zu mal zu zocken, weil es echt Spaß macht. Aber nie, also ich mache es einmal die Woche oder so, habe ich mal ein bisschen Zeit oder so. Aber dass das sozusagen zu einfach ein bisschen weitergedacht wird, liegt auf der Hand. Und genauso liegt auf der Hand so ein Handy, dass das natürlich noch weitergeführt werden kann. Nichtsdestotrotz bleibt super faszinierend und man denkt eher so, ja schade, warum habe ich da nicht was zu dem Thema gemacht?
Dann kommt ein bisschen was Einfacheres, Leichteres wieder, was ich aussuchen werde. Ich hatte zwei Dinge. Ich hatte ja letztes Mal wirklich Airboy so gern gemacht. Ich habe mir die nächsten, also F-Ausgabe 2 und 3 noch gekauft, habe es aber irgendwie im ganzen Urlaubs-, Geburtstags- und tralala Stress nicht geschafft, die noch zu lesen. Deswegen verschiebe ich die einfach aufs nächste Mal. Oder ich glaube, das war eh so ein Ding, was in 4 Heften abgeschlossen ist. Das mache ich dann nochmal extra Podcast raus. Muss ich mal schauen.
Ganz kurz, leider die erste Ausgabe nicht mehr bekommen. Ich wollte sie ja unbedingt auch haben. Es hat sich ja wirklich so cool angehört und auch ganz viele von den Leuten, die immer bei uns kommentieren, haben gesagt, danke für den Tipp und haben es gelesen und so. Also es scheint wirklich ein super Ding zu sein. Ja, sehr schade, ich habe es nicht mehr bekommen.
Das ist doof. Aber dann habe ich im Urlaub lag in der Ferienwohnung noch so ein altes, lustiges Taschenbuch rum und das hatte ich meinem Sohn vorgelesen und er war dann Feuer und Flamme über Donald Duck. Ist ja eigentlich ein bisschen zu jung dafür, aber trotzdem, also nicht zu jung im Sinne von, dass er es nicht versteht, aber ich finde, manche Comics sind einfach irgendwie dann doch für ein klein wenig älteres Publikum generiert, wenn man es ein bisschen selber lesen kann. Und jetzt war es so, dass Helge ja gesagt hat, ja komm, wir machen was über Halloween so ein bisschen und dann hatte ich mal geguckt, was man so bekommt. Und hatte dann, glaube ich, auf EHPA-Shop direkt online so ein bisschen geguckt und alles, was so ein bisschen nach Grusel und Halloween ausgesehen hatte, mir bestellt und unter anderem eben auch dieses jetzt, was ich jetzt vorstelle, nämlich die tollsten Geschichten von Donald Duck, Heft 341, Grauenvolles und ist natürlich ein Heft, also kein lustiges Taschenbuch, hat insgesamt, jetzt muss ich gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wenn ich mich nicht verzählt, 8 Geschichten, wenn ich mich nicht verzählt habe, also relativ klein, kostet aber auch, glaube ich, nur 3,50 Euro, sind 66 Seiten, gibt dann auch manchmal so Geschichten, also eine von Clive Barks hieß der, ja, ne? Nee, Karl Barks, nicht Clive Barks, die wirklich nur so ein One-Page-Ding ist, also die auf den Punkt gebracht ganz kurz ist und dann auch von Dr. Erika Fuchs übersetzt, also der Koryphäe bei Donald Duck.
Schade eigentlich, weil dieser Clive Barks oder Clive Barker oder so, das ist ja der Typ, der diese Horrorgeschichten so wie Hellraiser oder so
genau.
gemacht hat. Ich dachte gerade, das passt ja zu Halloween, aber hab mich auch ehrlich gesagt gleichzeitig so ein bisschen gewundert, dass das für dieses kindliche Publikum, dass er mal sowas macht, schade.
Nee, das war der Gottvater von Donald Duck sozusagen. Und ich war überrascht, also zum einen sind es wahrscheinlich mehrere Neuauflagen. In der Ausgabe, die ich bekommen habe, ist nämlich dieser Schriftzug hinter Donald Duck nicht mehr weiß, wie ich es beim Bestellen in diesem Cover gesehen habe, nicht, dass mich das stört, sondern schwarz, wirkt dadurch natürlich noch ein bisschen düsterer, noch ein bisschen spannender. Und ich muss sagen, also ich glaube, ich würde es jetzt nicht unbedingt mehr lesen. Irgendwie ist mir da, bin ich aus dem Alter raus, wenn ich nicht jetzt jemand hätte, dem ich es vorlese und angucke. Aber trotzdem hat es noch diesen gleichen Charme, den es als Kind irgendwie hatte. Also gerade wenn dann Onkel Dagobert wieder mal irgendwie so ein Geisterschloss erben kann und er dann gleich Feuer und Flamme ist, erst denjenigen, der da kommt, diesen, ich sage jetzt mal, was war das, Anwalt, innerhalb 5 Minuten rausschmeißen will eigentlich. Und als es dann heißt, ja, du kannst was erben, dann ist er wieder hier hast du Zigarren, hier ist alles super. Also das ist einfach cool gemacht. Oder dann wird er irgendwann Millionärs-Club rausgeschmissen und er muss sich als Kunstmäzen irgendwie zeigen und dann holt er halt die ganzen großen, bekannten Bilder, also jetzt hier Sonnenblumen in einer Vase von Van Gogh und die Mona Lisa und also ganz, ganz viele, der Blaue Reiter, glaube ich, und ganz, ganz viele Kunstwerke und die Panzerknacker, naja, was soll man anders sagen, die schaffen es halt irgendwie dem Ding, das wegzunehmen, also dass die, nicht der Blaue Reiter, das Blaue Pferd, der Blaue Reiter war ja eine ganz andere Gruppe. So, und ganz viele lustige Geschichten, die, wer es lange schon nicht mehr gelesen hat, also ist wirklich zu empfehlen, also kann man einfach mal reingucken, dann hat man seinen Spaß dabei. Man darf aber auch irgendwie nicht mehr zu viel erwarten. Ich glaube so, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist für dich Donald Duck irgendeine Sache, die für dich noch im älteren, also im fortgeschrittenen Alter reizvoll ist, oder ist das, denke ich mal, wirklich so ein jüngeres Zielpublikum?
Also aus Nostalgiegründen würde ich halt gerne nochmal ein, zwei von den Sachen lesen. Irgendwie meine Lieblingsgeschichte war ja immer dieses, wo Dagobert und Klaas Clever, glaube ich, heißt er, da gegenseitig sich überbieten mit, war das Klaas Clever? Na egal. Also jedenfalls sich überbieten wollen mit riesengroßen Statuen. Das fand ich damals als Kind halt super cool. Würde ich jetzt gerne nochmal lesen, keine Ahnung. Aber du hast natürlich recht. Einerseits finde ich es aber auch irgendwie total schade, dass, also irgendwie haben die es nicht geschafft, diese Größe, die sie damals mal hatten, so zu behalten oder so vielleicht auf die Neuzeit zu übertragen. Weil wenn man sowas sieht wie, ja, ich sag jetzt einfach mal Super Mario oder so, das scheint es schon total überflügelt zu haben an Wichtigkeit oder so. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass, ja, vielleicht ist Mario jetzt auch das Falsche, der Falsche. Aber irgendwie, es gibt doch, warum gibt es nicht mehr Cartoons zum Beispiel von, also neue, coole Cartoons? Warum, also Disney-Animationen?
Ich glaube, die Vielfalt ist einfach viel, viel größer geworden. Also es ist einfach so, so breit, das Publikum, und die sind halt auch in ihrem, also der hat sich halt irgendwie nicht weiterentwickelt. Er ist halt in der Art und Weise stehen geblieben und ist halt für ein sehr begrenztes Zielpublikum dann doch irgendwie geschaffen, nur finde ich zumindest immer. Also nicht, dass es jetzt negativ immer ist, aber es ist trotzdem irgendwie so, dass es halt da steht und dann nicht weiterkommt. Aber trotzdem, ja, aber also wie gesagt, wenn man es vorliest, ja, wenn man mal reingucken will, wie gesagt, man zahlt nicht viel Geld, auch die lustigen Taschenbücher kosten, glaube ich, auch nur 6-7 Euro oder so.
War es denn ein bisschen gruselig?
Nicht wirklich. Also mein Sohn wollte unbedingt dann eine haben, ganz hinten, die dann zumindest so mit Geistern und irgendwelchen Monstern aussieht, aber es ist alles irgendwie doch so gehalten. Also es ist gruselig, ist es nicht. Ich bin mal gespannt, ich habe noch ein paar, die ich mir angucken werde, aber mal gucken, ob da noch irgendwas was dabei ist, was irgendwie wirklich dem gerecht wird, dass es wirklich grauenvoll ist. Aber es ist wahrscheinlich für Kinder, Zielpublikum Kinder, wirklich grauenvoll.
So viel zu unserer großen Halloween-Ausgabe.
Die dann keine
war. Das Einzige, was wir haben, ist Donald Duck, und das ist nicht mal richtig gruselig. Also, naja, fast. Okay, ja, dann wird es jetzt aber ein bisschen düsterer, und zwar mit dem großen Werk von Stephen King, Der dunkle Turm. Ja, das haben ja wahrscheinlich die meisten auch von euch mitbekommen, dass das auch als Comic umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, du kennst, glaube ich, die Buchreihe auch,
genau,
oder?
Ich habe die Bücher gelesen, alle komplett, und ich fand die sehr gut, und ich fand auch so, das ist der erste Teil, also dieses, Der Ganzlinger heißt das, glaube ich, eigentlich mit
der Revolvermann.
Genau.
Ja, also was ich gehört hatte über die Bücher, war so ein bisschen, dass der Abschluss für viele nicht ganz befriedigend war, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe es selber nie gelesen. Könnte mir aber vorstellen, dass das gerade für Leute, die die Bücher schon gelesen haben, auch sehr interessant sein könnte, das Comic, weil ich sag mal, es scheint so eine reichhaltige Welt zu sein, und im Comic, ja, man kriegt es schon irgendwie mit, aber also viele Sachen hätte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausführlicher oder so besprechen können oder ja, ausführen können einfach, wo hier wahrscheinlich dann an vielen Stellen gekürzt wurde. Ja, du hattest es ja auch sogar gelesen, oder?
Also ich muss sagen, ich hatte mir, als das damals, ich glaube, im Original rauskommt, du hast, glaube ich, die Splitter-Variante oder die von bei Crosscode, wo ist das erschienen?
Ja, also ich hab die Splitter-Variante, das ist die Luxusausgabe sozusagen, es kostet 40 Euro, ist aber auch übergrößer, also größer als DIN A4, also so dieses Albumformat, und hat hier, weiß ich nicht, wie viele, 200 Seiten. Also es ist echt fett, und gerade dieses Artwork, finde ich, kommt da echt gut zur Geltung so. Das war ja, ich glaube, in den USA wurde es wahrscheinlich auch im Heftchen größer.
Genau, das war das Problem. Also nicht das Problem, aber ich hatte das damals bestellt, dachte mir, oh, cool, weil ich hatte das Buch halt, den Roman halt gemocht und die ganzen Reihe hindurch und fand auch die Entwicklung so gut. Das ist ja so im Prinzip so Herr der Ringe aus der Feder von Stephen King, halt nur ein bisschen anders adaptiert. Und da war es halt wirklich so Heftchengröße, das Buch auch Hardcover, glaube ich, damals. Aber irgendwie hat es mich dann am Ende nicht so gereizt. Also ich bin dann zumindest nach dem ersten Buch, vielleicht lag es auch daran, dass einfach Artwork einfach nicht so zur Geltung kam, ist aber auch schon ein Weilchen her. Also ich habe da nicht mehr so ganz die warme Erinnerung daran, warum ich es dann letztlich nicht weitergelesen hatte. Oder okay, weil ich das Buch schon kannte, ich weiß es nicht. Eins und
vielleicht auch deswegen. Also ich hätte ja, wie gesagt, fast gedacht, dass es auch so ein Vorteil sein kann, dass man das Buch kennt. Aber natürlich, wenn man, also ist ja auch schön, wenn man es sich vor dem inneren Auge vorstellt. Aber gehen wir mal ganz kurz so ein bisschen auf die Story ein, da kannst du ja sogar ein bisschen unterstützend helfen noch. Also es geht eigentlich, also das Ganze beginnt mit so einem Kids so, die so eine Ausbildung machen, und zwar ist das ein ziemlich, ja perverse vielleicht Art, irgendwie zu diesen Revolvermännern halt ausgebildet zu werden. Und zwar sind es halt wirklich so eine Jungs irgendwie, die so verschiedene Prüfungen ablegen müssen. Und die Hauptprüfung besteht halt darin, ihren eigenen Meister zu besiegen. Und nur wenn sie das schaffen, können sie Revolvermänner werden. Wenn sie es nicht schaffen, dann ja, werden sie wahrscheinlich sterben.
Nee, im Buch werden sie, glaube ich, dann verstoßen und müssen das Königreich quasi verlassen. Also es ist alles so ein bisschen ein Mix aus, naja, wie soll man sagen, so historisch angehaucht und trotzdem modern. Also es ist eigentlich im Roman zumindest ganz spannend gemacht.
Das ist auch hier, finde ich, sehr spannend gemacht. Also es gibt zwar irgendwie anscheinend Feuerwaffen oder so, aber es ist so ein bisschen wie so eine Westernwelt, aber zeitgleich gibt es seltsamerweise irgendwie noch Überbleibsel von Panzern und irgendwelchen Maschinen. Und das ist auch irgendwie jedenfalls, also ich habe die Buchreihe ja noch nicht gelesen, ich weiß nicht, ob das irgendwann überhaupt aufgelöst wird, aber es kommt einem so vor wie so eine seltsame, ja, wie soll ich sagen, Erde 2.0, so die Menschen wurden einmal ausgelöscht oder es gab einen großen Atomkrieg oder Krieg und da sind halt ein paar Sachen übrig geblieben. Also es ist halt auch voll geil, dass da geht es dann halt auch irgendwie, ein, zwei Leute kennen halt sozusagen das Geheimnis von diesen Maschinen und probieren dann in irgendwelche Ölreserven ranzukommen, aber ansonsten Ansonsten ist ja Öl noch gar nicht unbedingt so interessant für die meisten Leute dort. Naja, egal.
Aber das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Das ist wirklich so. Also du hast einmal eine Welt, die sich quasi überlebt hat und man hat sämtliches Wissen um die Technologie verloren oder ist es nicht mehr präsent. Und das Interessante eigentlich bei diesem Buch, also ich weiß gar nicht, wie das im Comic, ich nehme das mal ein bisschen vorweg vielleicht, ja, ist dann die Tatsache, gerne, man hat halt diesen Roland, also das ist dieser Gans, dieser Revolverheld. Und genau, dann kommen halt noch
Kind, ne? Bitte? Am Anfang halt noch Kind.
Genau, noch ein Kind. Und dann, also sieht man ihn halt in der also ich glaube, in dem Buch ist der von Anfang an erwachsen. Und dann wird das quasi, wie er zu diesem Revolverhelden geworden ist, so langsam erklärt. Also das, so insofern ist der Comic wahrscheinlich anders. Und dann hat man halt drei Personen, also einen Jungen, einen Drogenabhängigen und eine im Rollstuhl, die aus unserer Welt stammen, aber auch aus unterschiedlichen Zeiten, zu denen irgendwie er nachher Kontakt hat und die er, aha, in seine Welt holt. Also ich weiß gar nicht, ob das, okay, jetzt schon ein, cool, Spoiler ist, das im Comic schon
wahrscheinlich
so.
Wahrscheinlich schon.
Naja, Spoiler, also das ist so dieser, egal, grobe Vater. Also ich glaube, das ist kein wirklicher Spoiler, weil, und das machte bei mir zumindest diese große Faszination dieses Buches aus, eben dieses zwischen den Welten wandeln, unterschiedlicher, ich sage es mal, Realitäten fast zu haben. Und ja, ich weiß gar nicht, also wie die Konstellation von diesem Revolver halt am Ende des Buches eigentlich ist. Also
ja, eigentlich ist er die meiste Zeit mit seinen Kumpels unterwegs, aber also wir wollen ja auch nicht zu viel erzählen, weil das ist, also wenn das jemand interessiert, dann sind es ja hier wirklich über 200 Seiten und da will ich natürlich nicht verraten, was da jetzt insgesamt alles passiert. Also interessant ist vielleicht nochmal, dass diese Revolverhelden, normalerweise probiert man natürlich, weil man nur diesen einen Versuch hat, also du hast jetzt gesagt, die Leute werden ausgestoßen, aber natürlich gegen seinen Meister sozusagen zu kämpfen und zwar mit Waffen der Wahl, kann natürlich auch bedeuten zu sterben. Also es bedeutet, also erstens, man will nicht ausgestoßen werden, zweitens, man will nicht sterben. Das bedeutet, normalerweise würde man, solange es nur geht, probieren, diese Ausbildung zu machen und genau so, aber es begibt sich oder es kommt halt dazu, dass der Junge irgendwie nach Hause geht, seine Mutter besuchen will und die Mutter. Genau, die Mutter, die überrascht er mehr oder weniger, wie sie, also in flagranti, wie sie es halt mit so einem anderen Typen.
Dem Zauberer treibt, oder so, was heißt das doch, glaube ich.
Genau, das weiß man zu dem Zeitpunkt.
So.
Nicht, aber ist ja egal, also finde ich nicht schlimm, da so ein bisschen was zu wissen. Und jedenfalls wird er überrascht und der Typ macht ihn auch so ein bisschen fertig und sagt, ey, du bist nichts oder so, du bist nicht wie dein Vater und so. Und irgendwie wird so eine Art auch Legende von seinem Vater aufgebaut, dass man denkt, es scheint ein krasser Typ gewesen zu sein. Und jedenfalls ist der Sohn halt total down deswegen und will aber auch sich irgendwie an diesen Typen rächen. Und wie kann er sich rächen? Na gut, er braucht halt einen Revolver. Er muss halt ein Revolvermann werden, so. Ein Ganzlinger. Und deswegen fordert er seinen Meister nächsten Tag oder so zu diesem Kampf heraus. Und das fand ich schon irgendwie eine Szene total faszinierend und super aufgebaut, wie ich finde, so, wie dieser Kampf vonstatten geht. Also irgendwie weiß Stephen King oder also auch die Leute, die dieses Comic hier gemacht haben, wissen halt einfach, wie man so ein, ja, irgendwie jemanden heldenhaft darstellt, wie man eine Szene episch darstellt, wie man irgendwie Emotionen rüberbringt und irgendwie, also es ist einfach ein super cooler Kampf und wie er ihn halt fertig macht, auch ohne jetzt zu viel zu verraten. Es ist so ein bisschen, ja, also.
Ja, das Timing stimmt.
Vogel ist auch, genau, das Timing stimmt total. Genau, das finde ich einfach total gut. Aber was ich halt auch nochmal sagen muss, also mehr verrate ich jetzt vielleicht auch gar nicht über das Buch mit diesen ganzen Andeutungen, die wir jetzt schon gemacht haben, mit den Panzern und so. Vielleicht noch eine Sache. Es gibt auch immer wieder so fantastische Wesen. Du hattest schon angedeutet, Zauberer. Es gibt auch eine Hexe. Es gibt die Schlucht oder wie nennt sie das nochmal? Also es gibt irgendwie so ein seltsames Wesen, so ähnlich wie irgendwie bei, so ähnlich stelle ich mir es jedenfalls vor, das sind so eine Tentakelwesen, so ein Berg irgendwie, so ähnlich wie bei Star Wars, diese, habe ich vergessen, wie es heißt, sehr peinlich. Naja, dieses Vieh, was jedenfalls die Leute 1000 Jahre lang verdaut oder so. Also es gibt halt echt schon ein paar faszinierende Viecher in dem Buch und coole Wendungen und so. Jedenfalls, was ich trotzdem sagen muss, es ist sehr, sehr komplex und kompliziert, viel Text auch, was nicht unbedingt immer, finde ich, beim Comic so zuträglich ist. Also ich finde auch, dass die Bilder eigentlich immer eine Menge erzählen müssen, um es zum Comic, also zum guten Comic zu machen. Da gibt es halt wieder viel Erzähltext. Das ist wahrscheinlich wirklich ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber eventuell ist es sozusagen der Revolverheld aus der sozusagen von damals erzählt und es ist dann vielleicht auch sein Text, könnte ich mir vorstellen. Also es fängt übrigens auch ganz kurz auch mit einer Einleitungsszene mit ihm als Erwachsenen, also mit Roland als erwachsenen Mann an. Also jedenfalls, was ich eigentlich nur sagen will, das ist ein Ding, da muss man sich drauf einlassen. Das liest man am besten an einem Stück, ist jetzt übertrieben, aber also das ist halt so komplex mit so vielen verschiedenen Charakteren. Das macht schon Sinn, wenn man das so in einem Rutsch mehr oder weniger durchliest, damit man diese ganzen Fäden weiter zusammenhalten kann. Oder vielleicht halt, wie ich schon gemeint habe, deswegen habe ich gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, wenn man das Buch schon kennt, ist vielleicht sogar ganz gut. Wenn man das Buch schon kennt, dann wird man da wahrscheinlich jetzt nicht so Probleme haben, dass man da nicht mehr genau weiß, wer welcher Charakter war, nochmal was oder so. Also ich fand es total faszinierend und ist überall an manchen Stellen blinzelt halt wirklich immer die Genialität hervor. Also auch da gibt es nachher noch so eine Liebesgeschichte, die auch nicht so ganz glatt abläuft und das ist auch irgendwie so cool gemacht, wie das einfach abläuft. Wie gesagt, ich habe vielleicht schon fast zu viel immer an manchen Stellen verraten, aber ein cooles Ding mit Einschränkung halt. Daniel hat es gesagt, er wollte es nicht mehr weiterlesen. Vielleicht lag es daran, dass er auch Pausen gemacht hat, vielleicht lag es daran, dass er es schon kannte. Ich selber fand es super cool, aber man muss es, glaube ich, wirklich in einem Rutsch das lesen.
Aber es lag halt auch daran, es ist schon eine Weile her. Ich kann die genauen Gründe, warum ich es damals nur den ersten Band geholt hatte und nicht weiter. Entweder weil ich die Geschichte aus dem Buch schon kannte, kann natürlich sein. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich spannend, das auch mal visuell umgesetzt zu sehen. Also vielleicht gucke ich doch nochmal rein. Also ich glaube, vielleicht hat es doch nochmal einen gewissen Reiz für mich.
Vielleicht nochmal ganz kurz zwei Sätze, aber wir wollen jetzt nicht so lange mehr machen. Nochmal zwei Sätze zum Artwork. Das ist mir damals schon irgendwie so krass aufgefallen, weil es irgendwie so anders aussieht als andere Comics. Und es liegt, glaube ich, auch ganz krass an den, ich glaube, es ist der, jetzt, ich gucke mal ganz kurz schon mal nach, der Typ, der die Farben gemacht hat. Genau, hier steht es gerade, der hat einiges auch an Kolorierung gemacht und das ist halt so seltsam, also die Zeichnung wirkt total seltsam und andersartig. Also geht dir das auch so übrigens oder geht es nur mir so? Also es ist halt so eine Mischung aus diesem ganz harten Schwarz, was sehr detailliert teilweise ist und dann sind da so ganz große Flächen, die dann auch in den Farben jetzt nicht so, da werden jetzt nicht wahnsinnig viele Details reingebaut, sondern es sind dann oft nur irgendwelche Farbübergänge, die das ja so ganz, ja, ganz eigenwillig irgendwie...
Also fast wie so ein Hintergrund, also wie so eine, soll man sagen, eine Folie ist vielleicht übertrieben, ja, also...
Nach Airbrush sieht es auch ein bisschen vielleicht aus oder so, also und ja.
Was da das eigentliche Artwork so nach vorne poppen lässt, so ein bisschen, ne?
Genau, und aber irgendwie an den richtigen Stellen irgendwie dann die Farben eingesetzt und auch, sagen wir mal so, schöne Kontraste und so, also da gibt es irgendwie blaue, richtig knallig blaue Himmel, davor ein rotes Kleid und so, also oder lila Töne, Rottöne, also Grüntöne, also nicht diese typische Farbpalette, sondern wirklich originelles Zeug, also was wirklich, ob man es jetzt mag oder nicht, also es sticht auf jeden Fall wahnsinnig hervor, ich finde es wirklich, irgendwie hervorhebenswert. Jedenfalls. Gelohnt. Und der Zeichner ist auch wirklich ganz ziemlich cool, finde ich. Ja, der hat auch schon Eisner Award gesehen.
Ihr könnt ja auch immer mal, wenn ihr es, ich werde es versuchen zu verlinken, wenn ich dran denke, entsprechend auch nochmal auf Splitter gucken und dort gibt es ja auch dann immer nochmal so ein bisschen entsprechend das Artwork verlinkt. Wenn ich das jetzt so richtig von deiner Erzählung oder in Erinnerung habe ich leider nicht mehr so viele mitbekomme, ist es halt wirklich auch so, dass da wirklich nur ein winziger Bruchteil eigentlich dieser eigentlichen Geschichte in diesem ersten Band erzählt wird und da kommt dann noch einiges nachher raus.
Ja, aber die Mischung ist halt wirklich irgendwie cool, dass man, als man zum ersten Mal sieht, dass da Panzer gibt und einer probiert, eine Panzerarmee aufzubauen, da, ja, das war schon irgendwie cool.
Das stimmt.
Ja, weiter geht's. Ja, also du hast zwar keins mehr, aber irgendwie hast du ja doch noch eins und zwar, das ist mir gar nicht aufgefallen, ich hatte ja am Wochenende jetzt gerade gearbeitet, also gezeichnet auf der MMC, deswegen habe ich nicht mitbekommen, dass du schon einen neuen Podcast wieder hochgestellt hast. Der Papyrus des Cäsar, du hast es schon vorgestellt, du fandst es gut, habe ich jetzt gesehen.
Ich fand's also, gut, sehr gut sogar. Wie gesagt, geringfügig, also in meiner Wertung, da bin ich aber auch momentan wahrscheinlich der Einzige, geringfügig unter den Pikten, also einfach nur stellenweise, nicht viel, aber ein bisschen, aber klasse.
Genau, also ich finde es auch richtig gut, ganz kurz zur Geschichte, also sonst hört euch den Podcast an, nochmal von, also auf jeden Fall, das lohnt sich immer, den von Daniel nochmal anhören. Es geht halt darum, Cäsar der schreibt seine Memoiren, er macht so ein bisschen, ja, kann man fast sagen, Marketing oder so, schreibt halt auf, was er so alles erlebt hat, seine Siegeszüge. Da gibt es ja auch wirklich einiges, was wir aus der Geschichte auch kennen, wenn da nicht dieses kleine gallische Dörfer, was er halt nicht bezwungen hat. Und das ist halt so eine Stelle, die ihn sein Berater, wo er sagt, naja, willst du die nicht lieber rausnehmen? Und dann wie? Das kann man doch nicht machen. Und er lässt sich aber überreden. Und genau, dann kommt es aber dazu, dass es gibt dann Schreiberlinge quasi, die sind auch alle stumm, damit sie nicht weiter verraten können, was da gerade geschrieben wird. Und einer von denen, der klaut diese Passage, in der dann vom gallischen Dorf die Rede ist. Und was natürlich ein Riesenskandal wäre, wenn dann rauskommt, okay, Cäsar ist doch nicht der, für den er sich ausgibt, sondern er hat auch irgendwie Leute, die er nicht bezwingen kann. Und das ist dann eigentlich auch so ein bisschen quasi die Geschichte. Also Cäsar versucht oder die Römer versuchen, wieder an dieses Papyrus ranzukommen. Und ja, also wie gesagt, ihr könnt euch den anderen Podcast ja nochmal anhören. Nochmal so generell, also ich fand es sogar wirklich noch ein bisschen besser als dieses Picton-Album, weil bei denen hat mich so ganz bisschen gestört, dass dort es wird ja immer so ein bisschen was Zeitgenössisches eingebracht und da waren ja immer diese Liedtexte. Und ich fand die ehrlich gesagt an manchen Stellen so ein bisschen seltsam aufgesetzt. Und das finde ich, dieser Zeitgeist, den sie hier diesmal eingebracht haben, ist auch wieder diese digitale Kommunikation. Das passt ja fast auch schon wieder zu Tokyo Ghost und Non-Player so ein bisschen. Also es geht hier immer um eigentlich im Endeffekt so eine Art E-Mail oder SMS und so. Und das wird halt alles über die neueste Technologie der Römer, die Brieftauben wird. Das verschickt. Und das ist halt super witzig, weil da sind halt immer so eine Wortspiele drin oder so, also die man halt so aus dem täglichen Gebrauch kennt. Zum Beispiel vergessen sie der Taube den Zettel ranzumachen und sagen dann, ach Mist, den Anhang haben wir vergessen. Also ja, und so eine Sachen. Also es ist immer schon was zum Schmunzeln da. Und echt eine super coole Geschichte, auch von den Zeichnungen. Das hatte Daniel, glaube ich, auch schon erwähnt. Wirklich sehr, sehr, sehr cool. Sieht einerseits klassisch aus, andererseits gerade in dem Wald zum Beispiel, dieser eine Baum, den sie dort darstellen, dieser eine Zauberer, der in dem Baum wohnt, irgendwie toll gemacht und bereichert auch wirklich so ein bisschen diese Welt von Asterix und Obelix. Eine Sache, die mich wahrscheinlich nur stört und keinen anderen, aber irgendwie fand ich so seltsam, dieser Typ, der diesen, also da wird so ein neuer Hauptcharakter quasi eingeführt, der diese Botschaften überbracht hat, also so ein Gallier auch, den wir bisher noch nicht kannten. Und der hat so eine irgendwie spitz zulaufende Nase und irgendwie ist die meistens bei den Tuschen irgendwie nicht ganz geschlossen, diese Nase. Und es sieht irgendwie, also wie gesagt, wahrscheinlich bin ich das nur, aber irgendwie stört mich das richtig. Das tut richtig weh, wenn ich das immer sehe, so, weil das irgendwie so oft
so vorne, ist. Ja, ich sehe.
Ja, was du meinst. Das sieht doch komisch aus. Also es ist so schon ein runder malerischer Stil, so diese Linie Claire, wie man das nennt und so im Französischen. Und dann ist da auf einmal wie so ein Fehler immer genau an der Nasenspitze auch, wo man immer
als wenn die so ein bisschen auseinandergezogen, also größer gezogen worden ist und dadurch halt diese kleine Kluft dazwischen aufgetaucht ist. Aber wenn du dir auch manche von den Römern anguckst, das ist ein Stil wahrscheinlich von dem, weil von diesen Römern da, gerade die Brieftauben da betreuen, ist es nämlich auch so. Und selbst der Chef, also viele von den Nasen sind manchmal nicht ganz geschlossen.
Bei ihm hat es mich jedenfalls am meisten gestört, weil es so...
Ich bin noch nie aufgefallen vorher. Jetzt gucke ich wahrscheinlich immer hin wegen so einem Mist.
Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich dieses Virus jetzt gesät?
Alle unsere heißt Hörer? Das eigentlich, dass man das dann schon mit der Hand gezeichnet hat wahrscheinlich, dass es dann nicht geschlossen
ich
ist?
Ich denke schon. Ja, nein, das ist natürlich auch ein Stilmittel. Also ich schließe jetzt auch nicht unbedingt alle Linien oder so. Aber ich fand es ganz komisch. Also an der Stelle hat es mich wirklich irgendwie ein bisschen gestört. Du hattest, glaube ich, auch nochmal die Kolorierung so ein bisschen positiv hervorgehoben.
Genau, ne? An manchen Stellen fand ich es halt sehr modern, aber trotzdem nicht so, dass es so aufgesetzt modern wirkt, sondern dass es halt immer gut einfügt, also so stimmungsvoll. Was ich auch schön finde, das hatte ich auch im Podcast, ich wiederhole mich da ein bisschen, aber dass ich den Eindruck habe, dass Ferry hier halt wirklich dem ganzen Teil noch so ein Puzzleteil hinzugefügt hat, was die ganze Sache halt wirklich so, man merkt, also der ist mit Feuer und Flamme bei Asterix dabei und das spiegelt sich quasi in jeder Seite dieses Buches wieder und ja, und diese ganzen lustigen Namen, die es immer so gibt, diese ganzen kleinen Andeutungen.
Ja, echt total cool, auf jeden Fall. Also, ja, und also man muss wirklich sagen, das ist wirklich im Stil von damals ein super, super Buch, irgendwie hat mir toll gefallen. Nochmal ganz kurz zur Kolorierung, irgendwie ist die natürlich trotzdem sehr, sehr klassisch gehalten. Also es gibt kaum so Schattierungen oder so. Das ist dann richtig auffallend, dass bei einer so einer Lagerfeuerszene mal so ein bisschen die sind dann so ein bisschen von so oranges Licht kommt dann rein und dann ist da so ein bisschen so ein Übergang auf den Figuren. Ist richtig aufgefallen, so dass es ein bisschen moderner mal ist als der Rest. Ich finde immer noch, dass die Farbgebung, ich glaube, da könnte man viel machen, um es noch moderner zu machen. Also ich würde gerne mal so eine Seite kolorieren, was man da noch so machen könnte. Aber natürlich ist es auch einfach so, wie es auf irgendeine Art immer war. Und
das wäre doch mal interessant. Also hast du nicht die Möglichkeit, da mal nachzufragen, zu sagen, du kriegst also so eine Seite ungekoloriert, einfach um wie so eine Art, naja, um das selber mal zu kolorieren, mal zu gucken.
Ja, man könnte, glaube ich, auch einfach, ich könnte mir so eine Seite einscannen und dann nochmal rübermalen. Das würde, glaube ich, auch reichen. Wäre wirklich interessant, vielleicht mache ich das mal irgendwann. Da gibt es vielleicht gibt es da sogar Ärger, vielleicht darf man das gar nicht.
Ja, wer also, weiß. Wenn du es privat machst, ist es ja nicht verkauft. Aber trotzdem wäre mal interessant, das einfach aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Also wie gesagt, ich hatte es ja auch im Podcast, glaube ich, erwähnt. Also das Problem wahrscheinlich bei Asterix ist immer, dass viele Puristen dabei sind, denen vielleicht schon dieser etwas abgehobenere Kolorierung, die ist ja immer noch dezent, schon aufstößt. Also dass die sagen, ja, Nee, das muss ganz glatt sein, das darf nichts hier irgendwie übergangmäßig sein oder sowas. Also ich weiß es nicht, aber wie gesagt, dieses Buch macht Lust wirklich auf mehr Asterix auch wieder. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn das so ein Buch wieder erreichen kann.
Ja, ich muss es leider nachher meiner Mutter schenken. Also ich habe es eigentlich für meine Mutter gekauft, weil die auch totaler Asterix-Fan ist. Aber ich habe es natürlich schnell noch vorher durchgelesen, damit ich es hier auch besprechen kann. Gut, jetzt wollen wir aber auch aufhören, weil ist, glaube ich, schon wieder recht lang geworden. Wir wollten, wie immer, ein bisschen früher Schluss machen. Wäre cool, wie gesagt, wenn ihr euch wieder mal unten in den Kommentaren verewigt. Gab ja ein paar Sachen, die ich angesprochen hatte, die interessant wären. So diese Sache, ob ihr Alisic lest und wie ihr das findet zum Beispiel, fand ich noch immer ganz interessant. Und was soll sein? Ich wollte noch ein Buch verlosen. Und zwar Wet Moon Nummer 1. Ich habe das zweimal. einmal. Ich habe es einmal von Carlsen geschickt bekommen. Einmal hatte ich es mir schon selber besorgt. Insofern, das würde ich gerne verlosen. Ich
habe eins. Machen wir es einfach so unter denen, die kommentieren und ihren Senf abgeben? Oder wollen wir irgendwie das noch reglementieren?
Nö. Ruhig, also sagen wir so, wenn ihr kommentiert und schreibt noch darunter irgendwas mit Wet Moon, dann weiß ich, dass ihr das auch haben wollt. Wenn ihr nichts mit Wet Moon schreibt, dann sozusagen seid ihr nicht in der Lostrommel. Ansonsten einfach, aber noch was anderes beschreiben. Also wenn ihr schreibt, das und das und was auch immer, was ihr schreiben wollt. Ob es zu Alisic ist oder zu irgendwas anderem und dann noch Wet Moon dazu.
Hashtag cool. Wet Moon, genau.
So machen wir es.
Gut, dann soll es das gewesen sein. Wie gesagt, der nächste Podcast steht dann quasi im nächsten Monat schon wieder quasi vor der Tür, wenn nichts dazwischen kommt. Wir bemühen uns ja wirklich redlich, das kriegt ihr ja gar nicht mit, hinter den Kulissen wirklich immer zeitlich da irgendwie noch einen Termin zu finden. Auch wenn es manchmal knapp ist oder wie in dem Fall quasi so eine Stunde vor dem Abflug quasi. Nicht ganz. Ja, genau. Es ist manchmal wirklich ein bisschen eng, aber wir packen das schon. So.
Ja, immerhin Wet Moon hier, ich sehe gerade nochmal 19,90 €, also ist auch ein ganz schöner Gewinn. Noch ganz kurz ein Ausblick, wir haben vor, vielleicht ein Special noch demnächst zu machen, wenn der neue Star Wars Film angelaufen ist, dann über den Film und gleichzeitig über die ganzen aktuellen Comics von Panini nochmal zu sprechen. Wir probieren da was vorzubereiten. Zu viel wollen wir jetzt nicht versprechen, aber das ist jedenfalls der Plan.
So, dann soll es das gewesen sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.
Ciao, bis bald. Hunting down comics.